Hier ist Kreis ab mit der großen Vorschau-Sendung zur Weltmeisterschaft 2025. Hört die wildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den besten Experten. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat.
Ein Jahr ist gerade zu Ende gegangen mit tollen und intensiven Spielen in der Handball-Bundesliga. Das neue Handballjahr beginnt, naja, nach den Spezialsendungen zu 400 Ausgaben von Kreisab, mit der großen Vorschau auf die 28. Nein, ist sogar schon die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die vom 14. Januar bis zum 2. Februar stattfindet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, es ist ein ganz besonderes Turnier, denn zum ersten Mal findet eine Weltmeisterschaft in gleich drei Ländern statt, in Kroatien, in Dänemark und in Norwegen. Und über die allgemeinen Daten und Fakten spreche ich wie immer mit dem Kollegen Björn Parzen. Hallo Björn.
Hallo Sascha, schönen guten Tag.
Wenn wir beide miteinander plaudern, sitzt du in Flensburg, denn die deutsche Mannschaft ist dort unterwegs im Rahmen der Vorbereitung, aber dazu später mehr, denn in der heutigen Ausgabe geht es nicht um die deutsche Nationalmannschaft, da gibt es dann morgen nochmal sozusagen eine kleine Extra-Folge, aber ich muss die Tage ja hier auch irgendwie voll bekommen und zunächst mal als Information, ich bin zunächst mal in Herning unterwegs bis zum Ende der Vorrunde, dann reise ich schon weiter nach Oslo, denn die Hauptrunden, die dort ausgespielt werden, die haben es tatsächlich in sich und sind ein bisschen interessanter als die in Herning, aber dazu im Verlaufe des Turniers noch ein wenig mehr. Es wird insgesamt 20 Ausgaben geben zu den 20 Spieltagen, wie immer, beziehungsweise den 20 Turniertagen, so ist es richtig, weil es gibt ja auch spielfreie Tage. Aber Björn, wir fangen mal an mit den Spielorten und ich habe es ja gerade schon gesagt, das erste Mal eine WM in drei Ländern. Wir kennen das auch schon von der Europameisterschaft 2020 gab es da diese spezielle Premiere, jetzt zuletzt bei den Frauen dann auch. Aber das, ja, ich will nicht sagen Besondere ist, sondern das sehr Spezielle daran, dass das Turnier nicht in Nachbarländern stattfindet. Und das finde ich, wie du ja weißt, sagen wir mal ein bisschen schwierig.
Ja, blicken wir einfach zurück auf das Jahr 2020. Dort gab es seinerzeit eine Bewerbung von Norwegen und Schweden und es gab eine Gegenbewerbung von Österreich. Beide auf ein Turnier mit 16 Mannschaften ausgerichtet. Dann sagte die IAAF in der Konstellation, wenn ihr das zusammen macht, können wir es mit 24 Mannschaften machen. Und so hatte man nachher eben ein Turnier mit den beiden Nachbarländern Norwegen und Schweden und Österreich dazu. Und wir erinnern uns daran, der Weg der deutschen Mannschaft führte zur Vorrunde nach Trondheim, dann zur Hauptrunde nach Wien und dann am Schluss noch ein Platzierungsspiel in Stockholm. Das heißt, man ist dann ziemlich viel durch Europa rumgetingelt. Ich sehe es wie du, die Wege sind schon sehr weit auseinander. Man muss es anrechnen, die Mannschaften haben immer, die jetzt aus einem in ein anderes Land reisen, immer einen zusätzlichen Reisetag. Es ist also nicht so, dass man abends spielt, nächsten Tag reist und zwei Tage später wieder spielt. Der Turniermodus sieht schon vor, dass wenn jemand aus Dänemark nach Norwegen oder nachher noch weiter von Kroatien nach Norwegen reist, dass er dort auch einen zusätzlichen Reisetag eingeplant hat, also dass man nicht quasi direkt aus dem Flieger aufs Feld muss. Trotzdem, die Konstellation ist immer, naja, ich sage, mein liebes Beispiel ist immer, irgendwann bewerben sich die Färöerinseln Portugal und Aserbaidschan. Ja, was man natürlich sagen muss, man hat dann eben drei Gastgeber und man hat damit schon mal drei Spielorte, drei Gruppen, wo die Halle mit den Gastgebern dann schön gefüllt ist. Man muss natürlich sagen, Norwegen, Dänemark und Kroatien, die ziehen Zuschauer in die Hallen, das ist gut. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Reisens ist es schon etwas seltsam. Aber wenn man dann sieht, dass eben in Zagreb, in Herning und auch in Oslo, wo die Mannschaften aus Kroatien, Dänemark und Norwegen auflaufen, dort wird richtig was los sein. Und das ist eben was anderes. Wir haben oft drüber geredet, so etwas wie die EM24 in Deutschland geht eben nur in Deutschland, dass du in einem Land dann auch plötzlich 11.500 Zuschauer beim Spiel Georgien gegen Bosnien-Herzegowina in der SAP-Arena hast, in Mannheim oder sogar über 12.000. Das geht in anderen Ländern eben nicht. In Deutschland haben wir diese Begeisterung. Und ich habe jetzt gehört, in Dänemark sind für die deutschen Vorrundenspiele in Herning noch richtig viele Karten zu haben. Das heißt also, da gibt es jetzt auch eine Rabattaktion vom Dänischen Handballverband. Also wer noch Lust und Zeit hat, nach Herning zu fahren. Es gibt Karten recht günstig, wie ich gehört habe.
Was es aber kaum noch gibt oder eigentlich gar nicht mehr, sind Hotels. Das ist eben das Problem an dieser Stadt, die mitten in Dänemark liegt, im absoluten Nichts. Die Halle liegt im Nichts neben dem Nichts. Also das ist ein bisschen das Problem. Ja, Kopenhagen wäre dann für einige wahrscheinlich deutlich attraktiver, auch mit dem Flieger zu erreichen. In Herne gibt es keinen Flughafen. Es gibt nur einen Flughafen in Deutschland, von dem man direkt nach Billund fliegen kann. Das ist der nächstgelegene Flughafen im Vergleich zu Herning. Das ist Frankfurt. Also es ist ein bisschen schwierig. Klar, für die Fans aus Norddeutschland, da setzt man sich mal eben ins Auto und dann fährt man nach Herning. Aber ja, ich kann das verstehen, wenn man dann sagt, das Hauptrundenspiel Deutschland gegen, ich weiß nicht, Algerien oder Tunesien, wer dann auch weiterkommt, muss ich mir nicht unbedingt angucken. Ja. Und gucken wir aber mal konkret auf die Spielorte. Es ist ja tatsächlich so, dass in Norwegen nur in Oslo gespielt wird, in Dänemark nur in Herning, in Kroatien allerdings tatsächlich an 3 Spielorten.
Ja, man muss es ja mal so sehen. Der Deal bei diesem Gesamtkonstrukt aus Dänemark, Norwegen, Kroatien war, die eine Hälfte ist in Skandinavien, die andere Hälfte ist eben in Kroatien. Das bedeutet eben, dass wir dort 3 Spielorte haben mit der Arena Zagreb, mit der Arena in Varaždin und mit der kleineren Halle in Poreč an der Adria. Dort wird eben wirklich ein halbes Turnier gespielt. Das, was Herning und Oslo für Skandinavien abdecken, decken Poreč, Varaždin und Zagreb in Kroatien ab. Wir haben die große Arena Zagreb, wir erinnern uns dran, WM 2009 war die Arena ganz neu erschaffen worden, unter anderem auch für dieses Turnier. Da gehen 12.000, 13.000 Leute rein und wenn die Kroaten spielen, ist da die Hölle in Dosen. Dann haben wir Varaždin, eine etwas kleinere Halle in der Nähe von Zagreb, also auch in Zentralkroatien. Eine Halle, wo teilweise auch RK Zagreb ausgewichen ist in der Champions League, wenn die große Arena belegt war oder sie gegen Mannschaften spielen mussten, wo die Halle nicht gut gefüllt ist. Dort fanden auch schon Finalturniere der SEHA-Liga statt. Und unter anderem ja auch die deutsche Mannschaft kennt Varaždin sehr gut. 2009 spielten sie ihre Vorrunde dort und 2018 bei der Europameisterschaft in Kroatien spielte Deutschland dort seine Hauptrundenpartien in Varaždin. Eine Halle mit 4.000, 5.000 Leuten, die wird gut gefüllt sein mit zum Beispiel den Ungarn, die da aus der Nähe sind und den Nordmazedoniern. Und dann hat man eben den Spielort in Poreč, der nach der Vorrunde nur noch für den President's Cup genutzt werden wird. Aber in der Vorrunde spielen unter anderem die Österreicher da, die wurden auch dorthin gesetzt, weil eben von Österreich, je nachdem wo man wohnt, ist man in 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden in Poreč, muss eben nur einmal durch Slowenien durch. Und da werden auch sehr viele österreichische Fans dann erwartet. Und ja, in Dänemark ist es eben nur Herning und in Norwegen ist es, vorher war es ja oft im Spektrum in Trondheim, ist es jetzt diese neue Unity Arena in Bærum, im Vorort von Oslo, eine Multifunktionshalle, wo für Handball, ich glaube so roundabout 12.500 Zuschauer Platz finden, die einmal komplett leergeräumt wurde Anfang Dezember und dann erstmal mit Tribünen bestückt wurde, die im Übrigen aus Deutschland kommen, aus Süddeutschland. Und man hat quasi von null angefangen und hat dort eine Halle hingezimmert. Aber es gab dort schon das Pokalwochenende oder die Pokalfinals in Norwegen, Männlein und Weiblein. Also die Halle hat funktioniert und man freut sich dort in Oslo jetzt auch mal auf großen Sport, nachdem der Handball vorrangig vorher in Trondheim stattfand.
Ich freue mich auf jeden Fall auf Oslo. Ich bin noch nie in Oslo gewesen, außer am Flughafen. Ich war ja zuletzt mal beim Golden League Turnier der Frauen in Larvik, habe aber da von Oslo tatsächlich nur den Airport gesehen und das Hotel direkt daneben. Also ich bin sehr gespannt, wie es dort sein wird. Und da sind halt auch tolle Mannschaften in der Hauptrunde, das muss man schon sagen, mit Norwegen, Portugal, Schweden und Spanien und wer da sonst noch alles so weiterkommt. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was die einzelnen Gruppen angeht. Das mache ich ja dann gleich mit den Experten. Aber ich möchte von dir für jede Gruppe natürlich einen Tipp haben. Und zwar die Mannschaft, die ausscheidet. Das geht natürlich dann deutlich schneller. Und dann sprechen wir natürlich hinterher noch drüber, was erwartest du von diesem Turnier generell. Wir haben 2 Vorrundengruppen in Herning. Einmal die deutsche Gruppe mit Tschechien, Polen und der Schweiz. Und dann die dänische Gruppe mit Italien, Algerien und Tunesien. Ich weiß gar nicht, ob man in der deutschen Gruppe ja da ganz klar sagen kann, welche Mannschaft den anderen ein bisschen hinterherhinkt. Wahrscheinlich sind die Tschechen der Außenseiter.
Also ich gebe Alfred Gislason absolut recht, der von einer absolut ausgeglichenen Gruppe spricht. Ich sehe es auch so ein bisschen. Bei den Tschechen, wenn man auf den Kader schaut, die Polen sind jetzt wieder etwas stärker geworden. Also vor 2 Jahren hätte ich gesagt, die Polen scheiden aus. Und jetzt hätte ich gesagt, das Spiel zwischen Tschechien und der Schweiz wird meiner Meinung nach das Entscheidende werden, welche Mannschaft dort eben in den President's Cup muss. Und ich tendiere da auch eher zu den Tschechen als vierte Mannschaft. Wobei, da kann wirklich alles passieren. Also wenn Tschechien gegen Polen gewinnt, dann stehen die Polen unter Druck und so weiter. Also ich sage mal, Deutschland ist der Favorit, aber die anderen drei holen sich gegenseitig Punkte ab. Und da wird es nachher vielleicht auf die Tordifferenz ankommen.
Also du gehst davon aus, dass wahrscheinlich Tschechien ausscheidet. Wer scheidet in Gruppe B aus?
Algerien, sage ich mal. Dänemark wird da durchgehen durch diese Gruppe. Und ich drücke Ihnen auch die Daumen. Wir haben ja mit Italien eine Mannschaft, die seit 1999 nicht mehr bei Weltmeisterschaften dabei war. Sie haben an einer EM ausgerichtet und sie haben Montenegro rausgeworfen in den Playoffs. Und ich finde es wirklich spannend, dieses gesamte Projekt. Ich sage mal, Dänemark wird Erster, Tunesien wird Zweiter. Und zwischen Algerien und Italien geht es um den President's Cup-Teilnehmer. Und ich habe irgendwie die Algerier jetzt zwei, dreimal bei Turnieren gesehen. Die können mich nicht so groß überzeugen. Also sage ich, Algerien kommt in den President.
Ich sage, Italien wird ganz locker Zweiter in dieser Gruppe. Verliert gegen Dänemark, gewinnt aber die anderen beiden Spiele recht souverän. Dann haben wir die Gruppe C in Porridge mit Frankreich, Österreich, Katar und Kuwait. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Kuwait da der krasse Außenseiter ist. Deswegen springen wir direkt in die Gruppe D in Varaždin mit Ungarn, den Niederlanden, Nordmazedonien und Guinea. Auch da haben wir mit Guinea einen ganz, ganz klaren Außenseiter. Deswegen gehen wir direkt in die nächste Gruppe. Das ist die Gruppe E in Oslo mit Norwegen, Portugal, Brasilien und den USA. Ich weiß, die USA tun gerade das Maximum dafür, dass sie in Los Angeles 2028 eine halbwegs wettbewerbsfähige Mannschaft haben. Ich sehe aber nicht, wie die Norwegen und Portugal gefährden können und ich sehe auch nicht wirklich, dass die Brasilien schlagen können.
Also ich gebe dir absolut recht mit den Gruppen C, D und sage das gleiche auch für Gruppe E. Die USA freuen sich, dass sie dabei sein dürfen, werden Erfahrungen sammeln mit Blick auf LA, aber haben keine Chance gegen eine der drei Mannschaften dort, auch nicht gegen Brasilien. Und deswegen, ähnlich wie Kuwait und Guinea, freue ich mich, der später in Porridge sein würde, auf die USA im President's Cup.
Dann haben wir die weitere Gruppe in Oslo mit Schweden, Spanien, Japan und Chile. Japan hat sich zuletzt auf jeden Fall mal gesteigert, sind an Südkorea vorbeigezogen in Asien. Die sehe ich als Favorit gegen Chile.
Auf jeden Fall. Also ich sehe es auch so, die Japaner, die haben jetzt wirklich, die haben nach Tokio Blut geleckt, die haben sich dann auch für Paris qualifiziert und deswegen, also ich sehe Japan im Duell gegen Chile ganz klar vorne und über Schweden und Spanien brauchen wir da nicht zu reden. Deswegen denke ich auch dort, die Mannschaft aus Top 4 mit Chile wird es dort nicht schaffen.
Dann geht es weiter wieder von Skandinavien nach Kroatien, nach Zagreb mit Slowenien, Island, Kuba und Kap Verde. Kuba und Kap Verde, das wird natürlich dann ein absoluter Klassiker. Da wäre ich tatsächlich, und ich meine das überhaupt nicht ironisch, gerne in der Halle, weil das ist so ein legendäres Spiel bei einer Weltmeisterschaft mit dieser Teilnehmerzahl. Kap Verde hat zuletzt Turniere gespielt, Kuba länger nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du dich, also du mit Sicherheit noch an Julio Fiss erinnerst, der ja mal beim THW Kiel gespielt hat. Ja, der größte Star wahrscheinlich in der kubanischen Handballgeschichte. Aber solche Spieler gibt's da nicht mehr. Da ist schon die Qualifikation überraschend. Sollen wir da auch eine Münze werfen, wer da weiterkommt?
Also ich sage, Kap Verde kommt weiter, weil Kuba, ich sage es mal, die sind eben in einem Quali-Turnier gewesen, wo sich von so gefühlt vier Mannschaften drei qualifiziert haben und die anderen, die hatten sieben Verletzte und drei sind nicht gekommen, so ungefähr. Ich glaube, nichts gegen Paraguay oder wer das war. Deswegen, also Kap Verde hat jetzt gar nicht mal so schlecht gespielt auf afrikanischer Ebene. Und deswegen denke ich da, dass Kap Verde es schaffen wird im Vergleich mit Kuba. Und vielleicht kann Kap Verde sogar eine Überraschung, Punkt gegen Island oder sowas, um die Isländer wach zu rütteln. Ist jetzt eher unrealistisch, aber ich glaube, dort kommt Kap Verde in die Hauptrunde.
Und dann gibt es noch die Gruppe H mit Ägypten, Kroatien, Argentinien und Bahrain. Bahrain war zuletzt teilweise auch gar nicht so schlecht, aber Argentinien ist ja mittlerweile eigentlich, ja, sind sie die Nummer 1 in Südamerika, ist immer das Duell, das klassische mit Brasilien, auch so ein 50-50-Spiel.
Nein, das Spannende ist, beide Mannschaften sind im Umbruch. Die Spieler, also Bahrain hat eine enorme Verjüngung im Kader. Sie haben Aaron Christiansson, den Isländer als Trainer. Aber bei Argentinien fehlen eben die beiden Simonet-Brüder, die sich eine Pause ausbedungen haben für diese WM und auch nicht wissen, ob sie überhaupt nochmal Nationalmannschaft spielen. Das heißt, die beiden stärksten Spieler, wenn man von Torwart Lionel Maciel absieht, sind nicht dabei. Und deswegen Argentinien wird es schwer haben gegen Bahrain. Also die Bahrainer, die haben dann eben durch diese isländische Schule, auch der Juniorennationaltrainer kommt ja aus Island, die Bahrainer haben enorm sich entwickelt, sie spielen physisch starken Handball, sind mittlerweile ja, die Nummer 1, 2 drei gemeinsam Südkorea, Japan in Asien, also an Katar vorbeigezogen. Und ich glaube, ich sehe eher Bahrain in der Hauptrunde als Argentinien.
Alles klar. Wir wissen ja mittlerweile, dass du bei den Männern jetzt ja so eine Tendenz hast, immer richtig zu liegen. Also nicht komplett, aber da läuft's gut. Bei den Frauen ist das nochmal ein anderes Thema, aber ich bin gespannt auf deine Tipps gleich. Ganz wichtig, wo könnt ihr eigentlich dieses Turnier verfolgen, außer bei Kreisab, mit einer ja, anderen Berichterstattung, als das bei den anderen Medien der Fall ist. Das kennt ihr ja aus den vergangenen Jahren. Und übrigens dahingehend nochmal der Hinweis bzw. die Anmerkung, ihr habt nach den Olympischen Spielen gesagt, die Stimmen aus der Mixzone, die interessieren euch gar nicht so sehr. Daran werde ich mich ein bisschen halten oder orientieren und mal gucken, wie ich das Ganze aufziehe. Aber vielleicht ist die ein oder andere Expertenmeinung dann doch interessanter. Ja, ARD und ZDF zeigen die deutschen Spiele und Eurosport hat sich die Rechte an 15 Spielen gesichert. Ohne deutsche Beteiligung, dazu könnt ihr bei Sport Deutschland TV das komplette Turnier schauen, das mal als Information. Und welche Erwartungshaltung, Björn, hast du ganz persönlich an diese Weltmeisterschaft?
Ja, das ist eigentlich schwierig zu sagen. Wir sind im ersten Turnier nach Olympia, das heißt bei einigen Mannschaften, nicht bei der Deutschen, ist auf jeden Fall ein Umbruch oder sind andere Spieler jetzt dabei. Dazu muss man nach Olympia sagen, es gibt viele verletzte Spieler in vielen Mannschaften, gerade solche, die in der Bundesliga spielen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Dikamem dann doch wieder halbwegs fit ist für Frankreich und Elohim Brandy. Aber es sind eben einige Spieler nach Olympia oder teilweise auch bei Olympia sich verletzt, die jetzt immer noch ausfallen. Und ja, also diese nacholympischen Turniere sind ja, viele nennen es dann eher die Standortbestimmung. Was ich auf jeden Fall erwarte, ist eine ähnliche Dominanz der Dänen wie bei den vorherigen Turnieren. Sie haben 28 WM-Spiele in Folge nicht verloren, wurden dreimal in Folge Weltmeister. Auch wenn Niklas Landin und Mikkel Hansen jetzt nicht mehr dabei sind und Mats Höxer verletzt ist, für mich ist Dänemark ja immer noch das Maß aller Dinge. Für mich wird es äußerst spannend zu sehen sein, wie weit kommen die Kroaten als Gastgeber? Weil ich glaube, wenn sie nicht ins Halbfinale, was in Zagreb ausgespielt wird, einziehen, dann wäre das für die schon eine mittlere Tragödie. Und sie haben eine junge Mannschaft, die vielleicht mit der Begeisterungsfähigkeit von der Tribüne da etwas schaffen können. Aber wir haben es zum Beispiel auch bei der EM 2016 in Polen gesehen, wo die Mannschaft dann zu sehr unter Druck stand und nicht mehr so performen konnte, wie man sich eigentlich erhofft hat. Also Kroatien zwischen Begeisterung und Druck. Dann natürlich ist eine Sache, schafft es irgendeine nicht-europäische Mannschaft unter die ersten acht? Wenn, dann ist es sowieso Ägypten, aber wie weit können zum Beispiel die Ägypter kommen? Und das Interessante wird eben sein, wie groß ist die Euphorie in den Gastgeberländern? Da sage ich jetzt, bei diesen drei Gastgebern rechne ich mit dreimal Euphorie. Also die Dänen und die Norweger, bei denen steht Handball richtig hoch im Kurs, bei den Kroaten sowieso. So, da muss man sagen, von der Stimmung wird das höchstwahrscheinlich eine tolle WM an den Tagen, wenn die Gastgeber spielen und in dem spielen. Wir haben es ja auch bei der Frauen-EM in Ungarn gesehen. In Debrecen war die Halle immer voll, wenn Ungarn gespielt hat und zu den anderen Spielen kamen kaum Zuschauer. Aber ich denke mal, mit drei Gastgebern hat man dann eben auch dreimal am Tag richtig Stimmung. Und ansonsten bahnbrechende taktische Erkenntnisse erwarte ich jetzt nicht unbedingt. Es ist spannend zu sehen, welche jüngeren Spieler vielleicht in den Fokus kommen. Natürlich reden wir da mit deinen Experten nachher über die Costa-Brüder. Aber vielleicht ist ja auch noch mal irgendeine Wunderwaffe von Guinea dabei, von der wir vorher noch nie was gehört haben. Aber ansonsten weiß ich nicht.
Ja, das kann natürlich ganz schnell gehen. Einmal ein Spieler, der irgendwie komplett durchstartet und zack spielt er irgendwo bei einem Club in Europa, wo wir ihn dann ja sehen, wie er sich zu einem absoluten Top-Spieler entwickelt. Also da gab es ja in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere Beispiel. Wir sprechen zwar nicht konkret über die Costa-Brüder, die natürlich hohe Erwartungen schüren, das ist ja gar keine Frage, aber ich habe in den einzelnen Gruppen Experten zu der Schweiz, beispielsweise da Micha Kaufmann, der Trainer des TSV Eisenach, wir sprechen über Dänemark, über Österreich, über Mazedonien, über Brasilien. Da habe ich mit Bruno Sousa gesprochen, der viele Jahre in der Bundesliga gespielt hat, in Göppingen und beim HSV. Und der war zum Zeitpunkt der Aufnahme in Rio. Aber sehr interessant, was er zu sagen hatte. Wir sprechen über Schweden, über Slowenien habe ich gesprochen mit Roman Pongratnik. Und auch Ägypten ist Thema. Und dann sprechen wir natürlich im weiteren Turnierverlauf in den täglichen Ausgaben über die einzelnen Mannschaften, wer ragt heraus und so weiter und so fort. Ich würde gerne von dir wissen, Björn, was glaubst du, wer schafft es zum Finalwochenende, das ja geteilt stattfinden wird mit einem Halbfinale in Zagreb am Donnerstag und dann dem zweiten Halbfinale einen Tag später in Oslo und dann werden die Medaillen ausgespielt am Sonntag, am 2. Februar, dann auch in Norwegens Hauptstadt. Wer glaubst du, wird es dahin schaffen? Und natürlich hätte ich gerne auch noch eine Einschätzung zur deutschen Mannschaft von dir, die auf zwei Spieler von den Rhein-Neckar-Löwen leider verzichten muss, auf Sebastian Heimann und Jannik Kohlbacher. Wer weiß, wir drücken natürlich die Daumen, dass nichts passiert, was aber eventuell noch passiert bis zur Ausstrahlung dieser Sendung. Ich habe große Hoffnung in Bezug auf die deutsche Mannschaft. Ich glaube, dass sie das Halbfinale auf jeden Fall erreichen können. Es wird eine enge Nummer in einem möglichen Viertelfinale, beispielsweise gegen Norwegen, Schweden, Spanien oder Portugal. Das sind die möglichen Gegner der deutschen Mannschaft. Also sollte man da in einem Viertelfinale ausscheiden, kann man nicht davon sprechen, dass es eine große Enttäuschung ist, weil die Qualität der Gegner gut ist. Auf der anderen Seite ist aber auch wieder eine Medaille möglich. Wie siehst du das und wie siehst du das Halbfinale insgesamt?
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Sehen wir einfach mal auf Olympia gerade nochmal zurück. Gibt es nicht das 6-Sekunden-Wunder, scheidet Deutschland gegen Frankreich aus. Das heißt, ja gut, sie waren unter der ersten Acht, haben dem Gastgeber ein tolles Spiel geliefert und wurden am Ende Siebter oder irgend sowas. So kam das 6-Sekunden-Wunder, du warst im Halbfinale, schlägst Spanien, stehst im Finale. Das Interessante an den Top 8 oder vielleicht sogar Top 9, Top 10 ist, es wird Kleinigkeiten sein. Dieter Mem wird nie wieder in seinem Leben so einen Pass spielen. Es gibt Kleinigkeiten, die ein solches Spiel entscheiden. Ein Fehlpass, eine Parade, ein verworfener Gegenstoß, ein verworfener 7 Meter. Deswegen, dass Deutschland zu den Kandidaten gehört, die ins Halbfinale kommen können, absolut keine Frage. Wenn man sich einfach die Konstellation der Gruppen ansieht, was kommt in welchen Hauptrunden weiter, sage ich mal für die erste Hauptrundengruppe Deutschland und Dänemark. In der zweiten Hauptrundengruppe sage ich jetzt mal zwischen Frankreich und Ungarn oder Frankreich und den Niederlanden, wobei eher Ungarn. In der Gruppe, wo der deutsche Viertelfinalgegner dann herkäme, ja, da ist schon spannend zu sehen, weil du hast nachher eine Hauptrunde mit Norwegen, Schweden, Portugal und Spanien und davon kommen nur zwei ins Viertelfinale. Da sage ich mal Norwegen mit dem Heimvorteil und ja, ich sage mal, Schweden schafft es diesmal nicht, sondern Spanien. Dann hättest du da Norwegen und Spanien. In der anderen Gruppe hinten raus kommen Slowenien, Island, Ägypten und Kroatien. Ja, das ist auch eine Hauptrundengruppe, wo du gar nicht sagen kannst. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Gastgeber sich da durchsetzen. Das hieße, Halbfinalkandidaten wären Kroatien. Tja, es ist wirklich schwer dieses Mal. Also grundsätzlich von den klassischen Kandidaten Deutschland, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden, Kroatien, Ägypten und Slowenien. Da kannst du jetzt was aussuchen. Also ich sage, Deutschland kommt ins Halbfinale, Dänemark kommt ins Halbfinale, Kroatien kommt ins Halbfinale. Und dann, ja, Frankreich oder Ägypten. Gehen wir mal auf Ägypten.
Oh, das wird aber spannend. Das wäre aber ein geiles Finalwochenende, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, aber wie gesagt, du hast eben so schön gesagt, Björn kennt sich so langsam ein bisschen bei den Männern aus oder liegt richtig. Bitte nicht auf diese Sache Geld wetten. Bier oder Schnapsgetränke, ja, aber bitte kein Geld wetten.
Ich halte mich an der Stelle jetzt dezent zurück, freue mich aber, dass du wieder eine klare Meinung hattest und ja, das hört sich gut an, zumindest für die deutsche Mannschaft. Ich freue mich sehr auf ein ja bestimmt anderes Turnier als in der Vergangenheit. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das mit den Reisen vielleicht doch auswirken kann. Gucken wir mal. Und wer weiß, diese Gruppe in Herning für Deutschland, die ist ja auch durchaus gefährlich. Aber ich bin sehr gespannt. Dein Weltmeistertipp ist am Ende anscheinend ja Dänemark, habe ich zumindest rausgehört. Wird Matthias Gissel wieder MVP, ja oder nein?
Nein. Aber ich überlege mal gerade, vielleicht so der Lifetime Award für Domagoj Duvnjak, wenn er Kroatien ins Finale führen sollte.
Aha, ich bin ja gegen diese Lifetime Awards. Dafür gibt es Lifetime Awards. Ich bin dann für Turnier Awards.
Ich auch. Ja, dafür gibt es Lifetime Awards. Ja, Emil Nielsen, wenn es nicht Gitzel wird. Magnus Saugstrom, irgend so ein Däne wird sein.
Ja, davon ist auszugehen. Björn, herzlichen Dank für deine Einschätzung und wir sind sehr gespannt, was dieses Turnier bringen wird. Wir machen die erste von vielen Pausen in der heutigen WM-Vorschau. Bis sofort. So, nachdem wir ein bisschen allgemein auf das Turnier geschaut haben, schauen wir jetzt auf die deutsche Gruppe, auf die Gruppe A, wo alle Spiele zunächst mal in Herning ausgetragen werden. Und mit dabei sind die Tschechen, die Polen und die Schweiz. Und jetzt habe ich jemanden in der Leitung, von dem ihr denkt, ach, das ist aber interessant, der hat bestimmt aktuell eine Menge zu erzählen. Aber, liebe Leute, es ist die WM-Vorschau und wir sind hier nicht der Boulevard. Deswegen sprechen wir über die Schweizer Nationalmannschaft mit einem Trainer, der mit seiner Mannschaft zuletzt für sehr viel Begeisterung in Handball Deutschland gesorgt hat. Er ist noch der Trainer, so muss man ja mittlerweile sagen, des THSV Eisenach. Und ich freue mich sehr, dass er in der Leitung ist, Micha Kaufmann. Hallo Micha.
Schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass ich dabei tief sein darf.
Ja, ich freue mich auch, zumal, wie gesagt, wahrscheinlich du viele Interviewanfragen bekommen hast und ich war mir auch erst nicht sicher, ob das klappt, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, wir wollen nicht über Eisenach sprechen, da könnte ich ja 20 Fragen zu stellen, das wäre ja ganz einfach, du hast da mehr oder weniger alles zu gesagt, nur eine Sache, bist du froh, dass es jetzt raus ist? Ist das ein bisschen Erleichterung für dich?
Ja, ich glaube nicht nur für mich, ich glaube, das ist allgemein für die Situation, ist es gut, dass jetzt Klarheit herrscht und dass wir uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren können und somit den Fokus wieder schärfen für das, was letztendlich auch wichtig und entscheidend ist.
Darüber sprechen wir jetzt in Bezug auf die Schweizer Nationalmannschaft, die einen neuen Nationaltrainer hat. Andi Schmid, der ist ein Rookie, der ist ein Neuling, der macht das zum ersten Mal. Du hast die Erfahrung, wie war das für dich, als du das erste Mal auf einer etwas größeren Bühne gewesen bist?
Ja gut, mein Start war ja damals mit Eisenach in der zweiten Liga. Da habe ich eigentlich den ersten Schritt ins Ausland gewagt. Ja, da war das im Verhältnis zu jetzt, zu heute, war das natürlich ja auch nicht ganz so ein großer Schritt von der Schweizer ersten Liga in die zweite. Es ist schon ein anderes Niveau auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit der ersten Liga in Deutschland, was hier abläuft, medial, aber auch von der Qualität her. Das ist schon Wahnsinn. Also sucht schon seinesgleichen.
Glaubst du denn, Andi, ich meine mit all seiner Erfahrung, er war ein Weltklasse-Spieler, wird damit irgendwie Probleme haben? Also ich glaube Medien oder diese ganze Arbeit mit der Presse, das ist überhaupt gar kein Thema für ihn. Er wird natürlich sehr beobachtet werden, gerade von den deutschen Medien, die ja dann auch noch am gleichen Spielort sind bei seinem ersten Turnier. Das ist ja auch ein bisschen kurios. Aber hast du da irgendwelche Zweifel, dass das irgendwie ein Problem sein könnte?
Nein, auf gar keinen Fall. Andi war ein Weltklasse-Handballspieler und er hat einen Kopf dazu. Also er war auch ein Playmaker. Ich traue ihm ganz, ganz Großes zu. Ich mag ihn sehr. Ich mag seine Art, wie er gewisse Sachen angeht. Und vor allem, ja, er ist ein sehr durchdachter Typ. Er hat genauesten Pläne, er weiß ganz genau, was er will und wie er das bekommt. Und das ist eine Riesenstärke von Andi. Also von dem her, ich bin selber sehr gespannt, ja, wie wir das Turnier abschließen werden.
Darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten und wollen auf die Mannschaft schauen. Aber bevor wir das tun, eine Frage noch zu der Erwartungshaltung. Auch an Andi Schmid in der Schweiz. Steht der sehr unter Beobachtung? Wird viel darüber diskutiert oder ist das gar nicht so ein großes Thema?
Ja, nee, ich glaube, also in der Schweiz allgemein ist, glaube ich, der Druck nicht unbedingt so hoch. Ich glaube aber schon, dass wir eine Mannschaft haben oder dass Andi eine Mannschaft hat, die konkurrenzfähig ist. Auf jeden Fall. Wir haben auch sehr viele Bundesligaspieler in diesem Kader. Ich glaube jetzt mit Manuel Zehnder, mit der schweren Verletzung, was er hatte, das hat ihm sicherlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wie er selber auch gesagt hat, ist natürlich sehr schlimm und ärgerlich, aber es ist auch eine Chance für andere. Und ich glaube, genau so sollte man es angehen, weil ändern kann man das nicht mehr. Und ich weiß, dass Andi eh immer einen Plan A und Plan B hat. Also von dem her bin ich überzeugt, dass das ganz gut kommen kann und ganz gut kommen wird, auf jeden Fall.
Jetzt braucht er eventuell einen Plan C. Du hast Manuel schon angesprochen und seine Verletzung. Wir wünschen ihm natürlich gute Genesung und dass er schnell wieder auf die Platte zurückkehren kann. Was glaubst du aber, wie sehr sich das Spiel dieser Mannschaft dann auch verändern muss, weil er ja ein absoluter Schlüsselspieler ist, genauso wie er das bei dir in Eisenach war?
Ja, ich glaube, also ich sehe da Ähnlichkeiten wie tatsächlich wie in Eisenach bei uns. Also wo Manni weg ist, hat auch jeder gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Wir dürfen eins nicht vergessen, Manuel ist für mich ein Weltklasse-Spieler, der unglaubliche Fähigkeiten besitzt. Aber jetzt ist die Situation schon so, dass die Mannschaft einfach einen Schritt näher auf sich zugehen muss und diese Lücke schließt. Aber ich sehe da kein Bedenken. Das hat bei uns geklappt, das wird in der Schweiz klappen. Haben sie, glaube ich, jetzt auch gezeigt am Yellow Cup gegen die Holländer, dass sie gewonnen haben. Also dieses Spiel 34-33, das hat schon gezeigt, dass die Jungs wollen und bereit sind, diese Lücke zu schließen. Und ja, ich bin gespannt, wie und was er sich da einfallen lässt. Aber ich bin überzeugt, dass er genau weiß, wie er das kompensieren kann.
Jetzt hast du in Eisenach da ja andere Lösungen gefunden, weil du andere Spieler hast, die aber auch in dieses System passen. Du arbeitest aber jeden Tag mit diesen Spielern zusammen, beispielsweise mit Simone Mengon, der, wie ich finde, eine sensationelle Entwicklung genommen hat, mit Marco Grigic, über den wir gleich auch noch ein paar Sätze verlieren werden. Aber wer kann denn die Rolle von Manuel Zehnder bei der Schweiz einnehmen?
Ja, wie gesagt, da bin ich zu wenig nah dran, dass ich jetzt das wirklich fachkompetent sagen kann, weil ich trainiere nicht mit den Jungs, ich sehe die nicht, ich kenne sie nur sporadisch aus der Liga selber, aber es gibt genügend Qualitäten. Also wenn ich jetzt einen Lenny Rubin anspreche, der für mich unglaubliche Qualitäten hat, der kann eine Riesenlücke schließen, was man nicht aufgemacht hat. Ich bin überzeugt, dass Mehdi Benramdane oder auch Ellen diese Lücke schließen können. Also die haben schon Qualität, das ist unumstritten. Aber wie und was, ich glaube, das ist dann mehr die Aufgabe von Andi, das zu wissen als meine. Ich bin nur der, der am Bildschirm sitzt und gespannt schaut, wie er das taktisch lösen möchte, und darauf freue ich mich sehr.
Ist es denn aber aus Trainersicht dann erstmal ganz wichtig, an seinem System festzuhalten und nicht zu viel zu verändern, weil ein Spieler nicht dabei ist? Weil ich meine, das ist ja auch der Vorteil, den ich eben gerade so ein bisschen angedeutet habe, weil du eben mit einem Simone Mengon oder Marco Grigic in deinem System weiter jeden Tag miteinander arbeiten kannst. Andi hat nicht jeden Tag die Möglichkeit, mit den Spielern zu arbeiten. Ist das schwierig dann?
Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, das ist sicherlich ein Handicap, was man hat als Nationaltrainer, dass man nicht so viel die Spieler um sich hat oder nicht so viele Trainingsmöglichkeiten besitzt. Trotzdem ist es so, dass man als Nationaltrainer wahrscheinlich einfach auch die besten Spieler des Landes aufbieten kann, was schon ein gewisses Niveau und eine gewisse Voraussetzung mit sich bringt. Von dem her ist ja wahrscheinlich die individuelle Qualität auch im ersten Moment viel, viel höher in den meisten Spielen. Und ich gehe davon aus, dass das kein Problem sein wird. Andi wird Wege finden in diesen kurzen Zeit, um das maximal aus dieser Mannschaft rauszuholen.
Du hast jetzt zwei Spieler schon genannt, einmal Mehdi Benramdane und einmal natürlich auch noch Felix Ellen. Den kennen wahrscheinlich die wenigsten, auch bei Benramdane wird das so sein. Was kannst du uns über diese Spieler sagen? Was sind das für Spielertypen?
Ja, unterschiedlicher Art. Wie gesagt, ich kann das immer nur von meiner Perspektive aus beurteilen, dass das einfach auch gesagt wird. Ich kenne sie nicht, ich beobachte sie selten. Ich sehe sie ab und zu im Fernseher, sie spielen beide in der Schweizer Liga. Ich finde Mehdi im individuellen Bereich sehr, sehr stark. Er ist sehr kreativer Spieler, hat immer Ideen, ist gut im Wurf, hat aber auch sehr gute Täuschungen, also ist sehr ein flexibler Spieler. Felix Ellen für mich die Überraschung des Jahres in der Schweiz. Das ist wirklich überragend, was der Junge leistet. Ist 1-1 unglaublich stark, ist sehr stark in der Defense, ist sehr abgezockt für sein Alter. Also das muss ich schon auch sagen, das hat Ähnlichkeiten für mich wie Marco Gürgic. Der Junge ist wirklich sehr, sehr reif und sehr clever und das gefällt mir sehr an ihm.
Er ist 21 Jahre alt, spielt in Bern, also vielleicht ein Kandidat, um auch mal in der Bundesliga zu spielen, fände ich zumindest sehr, sehr interessant. Wir müssen auch über die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft sprechen, auch wenn wir natürlich als Interessierte an der Bundesliga viele dieser Spieler schon kennen. Wo siehst du die größten Stärken der Schweizer Nationalmannschaft?
Ich persönlich sehe die größten Stärke natürlich im Angriff und das hat sicher auch damit zu tun, dass Andi einfach wirklich ein Angriffsstratege ist und dass er sehr viele gute Ideen hat. Da sehe ich mit Abstand die größten Stärke, das zeigen auch die Spiele, dass sie tendenziell sehr, sehr viele Tore werfen. Da sehe ich ihre absolute Kernkompetenz. Also da bin ich überzeugt, dass sie immer unglaublich gut eingestellt sind, gute Lösungen haben, wissen, was sie wollen gemeinsam und wie sie miteinander arbeiten möchten. Also da bin ich überzeugt davon, dass das eine ganz große Stärke sein wird. Sie haben noch das 7-6 im Angriff, was sie auch flexibler macht. Also die sind schon, im Angriff sind sie sehr, sehr weit, finde ich. Die Schwäche, die sehe ich eher in der Defense. Also Problematik, Rückzug, Problematik, Defense, das ist für mich so ein Thema. Da muss ich Andi was einfallen lassen und da bin ich gespannt, wie man das angeht und das löst.
Warum kann denn der Rückzug zu einem Problem werden? Also logischerweise wissen wir ja, warum Rückzug zu einem Problem werden kann, aber warum kann er für die Schweizer Mannschaft zum Problem werden? Fehlt da ein bisschen die Geschwindigkeit auch bei den Rückraumspielern im Rückzug?
Nee, ich glaube nicht, dass das mit der Geschwindigkeit zu tun hat, sondern ich glaube, sehr viele Mannschaften haben Probleme mit dem Rückzug, vor allem solche Mannschaften, die tendenziell wechseln müssen. Ich glaube, der Wechsel macht es schwieriger. Es kommt auch darauf an, wie viele Spieler man im Rückraum hat, die im Zentrum verteidigen. Das ist für mich immer ein wichtiges Credo, wo ich selber als Vereinstrainer immer wieder gerne sehe. Ich hatte letztes Jahr im Vergleich auch wir hatten sehr, sehr große Probleme mit dem Rückzug, mit Eisenach. Hat sich dann damit gelegt, oder die Probleme sind verschwunden in diesem Moment, wo Marco plötzlich im Zentrum verteidigen konnte, was er jetzt überragend gut macht. Also Marco war vor einem Jahr, hatte nur einer, also Spitze auf der 5-1 und auf 2 verteidigt. Und das, also jetzt ist er im Zentrum und macht das macht das überragend gut für uns. Und das ist für mich immer so ein wichtiges Detail, wo ich sage, dass das hilft der Mannschaft, einfach schneller formiert zu sein. Wenn man einen Spieler im Rückraum hat, der auch im Zentrum verteidigen kann, das sehe ich eigentlich als größte Schwäche, weil das besitzt die Schweiz fast gar nicht. Ein Spieler, der sowohl Rückraum wie auch Dreier oder Vierer verteidigen kann.
Ich kann mich noch gut an das Gespräch erinnern, was ich vor einem Jahr mit Martin Rubin geführt habe, dem Vater von Lenny Rubin. Da haben wir auch über die Linkshänderposition im Rückraum gesprochen. Da fehlen Andi Schmid so ein bisschen die Alternativen. Kann man das so sagen?
Ja und nein. Ich glaube, jetzt hat man gesehen, mit Dimitri Köttl ist da wieder einer nachgekommen, was ich sehr, sehr ihm gönnen mag. Nach seiner Geschichte, wo er hat, das hat mich riesig gefreut, ihn auf der Platte zu sehen. Und auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, fand ich wirklich super gewinnbringend für die Schweiz. Also da hat er sicher eine Alternative. Ja, ich bin überzeugt, auch mit Michael Cusio haben sie eine Möglichkeit, als Linkshänder zu arbeiten. Aber wie gesagt, das sind alles Pläne, wo ich nicht reinsehe, weil das muss Andi entscheiden, was für ihn das Beste ist und was er braucht, weil er trainiert mit den Jungs. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man alles kompensieren kann. Also wir sind auch eine Mannschaft, die tendenziell mit sehr wenig Linkshänder spielt. Und wir haben momentan, glaube ich, am vierten oder drittmeisten Tore geworfen mit einem unglaublichen Angriffswert. Also das ist schon nicht unbedingt immer auf einen Linkshänder zurückzuweisen. Also ich glaube, wenn man flexibel ist und lösungsorientiert denkt, wird man Lösungen finden, die einem helfen.
Schauen wir noch ein bisschen auf die Gruppe allgemein. Deutschland, wie gesagt, ist mit dabei und Polen und Tschechien. Ist das für die Schweiz eine gefährliche Gruppe? Weil ich glaube, dass Tschechien, Polen und die Schweiz sich auf einem Level bewegen, ungefähr. Natürlich kommt es dann immer auch auf die Tagesform an. Wir halten die Torhüter und so weiter. Das ist keine sichere Nummer für die Schweiz, dass sie da unter die ersten drei kommen. Sie können aber rein theoretisch sogar auch Gruppensieger werden, wenn sie Deutschland beispielsweise überraschen.
Ja, ich glaube, die haben ja schon auch eine offene Rechnung mit Deutschland. Wenn ich die letzten zwei Spiele anschaue, dann war das sicher etwas, was sie sich wahrscheinlich auch vornehmen werden, dass sie gegen Deutschland ein anderes Gesicht zeigen möchten. Aber wie gesagt, auch für mich ist es schwierig, das zu beurteilen. Ich finde, im Handball allgemein, Welthandball, sind viele Nationen unglaublich gut stark geworden. Es hat sich alles wirklich gut entwickelt. Man hat plötzlich auch mit Italien Mannschaften, die schon auch für Überraschungen sorgen. Tschechien kann ich nur schwer einordnen. Ich würde ihnen eigentlich den letzten Platz zuweisen. Polen sehe ich ein Stück weit hinter der Schweiz, dann die Schweiz und dann Deutschland. So würde ich die Gruppe eigentlich sehen von der Qualität her, wie ich sie einschätzen kann mit meinem begrenzten Wissen, was ich habe an diesen Nationen. Also.
Ja, jetzt machst du dich aber auch kleiner, als du bist. Also wenn man Bundesliga-Trainer ist, dann hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick. Aber, und darüber möchte ich auf jeden Fall mit dir noch sprechen, du hast ja eben Marco Grigic schon sehr gelobt, dass er mittlerweile nicht nur auf der Spitze decken kann, sondern auch im Innenblock, dass er da sehr viel dazugelernt hat in einer sehr kurzen Zeit. Ich würde gerne von dir wissen, welches Potenzial hat ein Marco Grigic wirklich? Ist das ein Spieler, der irgendwann mal Weltklasse-Niveau erreichen kann? Weil er hat ja in ganz vielen Facetten seines Spiels aktuell ein wirklich sehr, sehr hohes Niveau. Aber wie hoch hinaus kann es für ihn wirklich gehen, aus deiner Perspektive?
Ja, das ist immer auch ein bisschen Glaskugel schauen, das Ganze. Wie geht das mit Verletzungen? Wie sieht die Entwicklung allgemein aus bei Marco? Wie schafft er das auch mental, das Ganze wegzustecken? Weil das natürlich schon ein Riesenhype ist, was momentan an ihm gemacht wird. Und das tendenziell auch schon ein bisschen dazu sorgt, dass man vielleicht ein bisschen den Fokus aufs Wesentliche verliert, wo ich aber nicht überzeugt bin. Also ich bin überzeugt von Marco, dass er das auf die richtige Schiene lenkt und ihm das eher etwas bringt, als etwas nimmt. Ich sehe Marco wirklich als Spieler, der Weltklasse-Formate erreichen kann. 100%, da bin ich überzeugt. Einfach auch, weil er unglaublich komplett ist. Er kann eins einspielen, er kann werfen, er kann spielen mit dem Kreis, er kann Entscheidungen treffen. Er übernimmt mittlerweile Verantwortung bei 7-Meter-Werfen. Er ist in der Defense wirklich stark und flexibel einsetzbar mit der 1 und mit der 3 oder 4. Das macht er. Also, das macht er auf einem unglaublichen Niveau. Und deswegen, ja, ich bin felsenfest überzeugt, dass Marco an die Spitze kommt, wenn er nicht schon an der Spitze ist. Natürlich muss er das noch beweisen beim Top-Club, aber da bin ich 100% überzeugt, dass er das machen wird, weil der Junge hat alles, was es braucht und vor allem, ja, der hat das richtige Blut, also er hat wirklich das richtige Blut für diese Sportart. Der ist unglaublich abgezockt, sehr clever in seinen Aktionen und einfach die Reife, das, was ich vorher schon bei Ellen angesprochen habe, die Reife für so einen jungen Spieler, das ist eigentlich das Bemerkenswerte für mich.
Also ganz ehrlich, Micha, So viele positive Worte über einen deutschen Spieler habe ich lange nicht gehört. Ja, Renas Uschins, der ist natürlich auch sensationell gut, aber das war ja eine Lobeshymne, was Marco Grgic angeht. Schön, da nochmal so einen Einblick zu bekommen von dem Trainer, der jeden Tag mit ihm arbeitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine tolle Rückrunde mit dem THSV Eisenach, denn ich denke, nach der Arbeit in den vergangenen Jahren hast du dir das auf jeden Fall verdient. Ich danke nochmal auch für deine Zeit. Ich weiß, du hast schon den nächsten Termin und deswegen machen wir jetzt die erste kurze Pause. Nein, die erste ist ja falsch. Die nächste Pause in unserer großen WM-Vorschau und sind sofort zurück mit der Gruppe B. Wir machen weiter nach Gruppe A. Kommen wir zu Gruppe B. In dieser Gruppe ist Dänemark unterwegs, einer der Co-Gastgeber und großer Titelfavorit. Dazu noch Italien, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren und zwei afrikanische Mannschaften mit Algerien und Tunesien. Und darüber spreche ich mit jemandem, der in Deutschland aufgewachsen ist. Sehr, sehr spannend seine Geschichte. Ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Ich weiß, wer er ist. Er hat nämlich in Coburg und in Bietigheim trainiert und er heißt Brian Ankersen. Hallo Brian, ich grüße dich.
Hallo Sascha, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist, weil du, glaube ich, ein paar Dinge mit mir besprechen kannst, die äußerst interessant sind. Vielleicht das Erfolgsgeheimnis dieser dänischen Nationalmannschaft, mal abgesehen davon, dass das natürlich ein unfassbar guter Kader ist. Aber dieser Kader muss zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren verzichten auf zwei absolute Superstars der Handballgeschichte. Das können wir, glaube ich, so sagen. Niklas Landin ist nicht mehr mit dabei, der spielt zwar noch, und Mikkel Hansen, der hat seine Karriere beendet. Was glaubst du, wie wird sich das auswirken auf diese Mannschaft? Denn Niklas Landin, klar, da gibt es mittlerweile Emil Nielsen, der hat seine Rolle übernommen in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, und ist aufgestiegen zum neuen Torhüter, Superstar des Welthandballs, ist ja auch MVP geworden in der vergangenen Saison, wurde ausgezeichnet bei den Excellence Awards. Und ja, Mikkel Hansen, seine Art zu spielen, gerade im 7 gegen 6, was Nikola Jakobsen ja häufig benutzt, diese Ruhe, diese Gelassenheit, ich glaube, beide Dinge, also diese Ausstrahlung, die beide Spieler hatten, die werden dieser Mannschaft schon sehr fehlen.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Man muss auch einfach sagen, so auf dem Spielfeld wurde Niklas Landins und Mikkel Hansens Rolle natürlich ein bisschen weniger über die letzten Jahre. Aber ich glaube auch, so außerhalb des Spielfeldes haben sie ja natürlich eine riesen Rolle gespielt und da werden sie natürlich fehlen. Aber ich glaube auch, dass diese Mannschaft eine extreme Erfahrung schon jetzt hat. Ich glaube, es gibt einen Spieler, der noch nicht bei einer EM oder WM dabei war, und das ist Emil Bärholt von Skjern. Aber sonst haben alle Spieler ja schon Erfahrung und spielen ja auch in Top-Clubs mittlerweile. Darum glaube ich auch, dass die dänische Mannschaft das kompensieren wird. Und man hat ja auch einfach gesehen, immer wieder entwickelt sich irgendwas, dann fällt Nikola Jakobsen was Neues ein. Und ich finde auch diese taktische Flexibilität, das ist, was Dänemark so ausprägt. Und ich bin schon gespannt, was er jetzt aufgefunden hat für die WM hier.
Was glaubst du denn, wer wird auf dem Spielfeld diese Rolle als Spieler von Mikkel Hansen noch mehr übernehmen? Weil übers Tor habe ich ja eben schon gesprochen, Emil Nielsen spielt sensationell, ich liebe auch seine ganze Art, ich weiß auch gar nicht, wie er in Dänemark so wahrgenommen wird, aber jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, finde ich ihn unfassbar freundlich, sehr direkt, aber positiv direkt. Also ich finde ihn als Typ fantastisch. Wie ist das in Dänemark?
Ja, also unheimlich cooler Typ, muss ich einfach sagen. Also außerhalb des Spielfeldes, ich habe gerade einen Podcast mit ihm gehört, sehr, sehr bodenständig, sehr locker, vielleicht auch ein bisschen so, wie die dänische Mentalität ist. Aber auf dem Spielfeld, finde ich, er spielt mittlerweile mit einer Autorität, die selten gesehen ist und sicherlich auch was von Niklas Landin gelernt hat, der auch ein bisschen schüchtern, introvertiert im Anfang war. Aber ja, so hat sich da reingewachsen mit dieser Autorität und einer Ausstrahlung, eine Lockerheit, die ich selten gesehen habe. Darum bin ich komplett einig mit dir. Ich glaube, Emil Nielsen wird eine sehr, sehr große Rolle in dieser Mannschaft, in dieser WM-Turnier spielen.
Und was Mikkel Hansen angeht und sein Karriereende, wir haben ja lange darüber gesprochen in der vergangenen Saison, und er und Nikola Karabatic fehlen ja jetzt als große Stars des Welthandballs. Aber ich weiß jetzt nicht, Thomas Arnoldsen, ist das ein Kandidat, um in diese Rolle reinzuwachsen, von dem alle so viel erwarten? Ist ja auch noch relativ jung, 22 Jahre alt erst.
Ja, ich glaube, was ihn auch so ausprägt, ist einfach diese Lockerheit. Also Er hat ja jetzt auch schon Champions League gespielt, war bei der Olympiade dabei. Und es ist egal, ob er gegen einen Drittligaverein im Pokal spielt oder ob er gegen Deutschland, Frankreich spielt, er spielt sein Spiel. Und das, glaube ich, auch wird man sehen bei der Weltmeisterschaft hier, dass er noch eine noch größere Rolle kriegt. Natürlich mit Rasmus Lauge auf der Mitte. Und da kann man schon sehr, sehr viel von diesen Jungen erwarten. Den finde ich schon outstanding, muss ich sagen. Und bin gespannt, was er ja bei der Weltmeisterschaft uns zeigt.
Ein Spieler, der allerdings fehlen wird, der noch relativ jung ist, das ist Mats Höxer. Der ist verletzt und der kann nicht mit teilnehmen an dieser Weltmeisterschaft. Das ist schon ein Verlust.
Ja, absolut. Aber man hat ja immer früher in Dänemark darüber gesprochen, dass wir eine Herausforderung hatten auf Rückraum rechts. Aber man muss einfach mittlerweile sagen, dass wir da auch super aufgestellt sind. Mit Matthias Gitzel jetzt natürlich und Emil Madsen, Niklas Kierkelöke, der eigentlich ja mehr rechts außen spielt als Rückraum rechts. Aber klar wird Höxer schon fehlen, glaube ich. Ich glaube, Niklas Jakobsen hat eine Idee mit Matthias Gitzel auf der Mitte bei Olympiade gehabt. Und ich finde, das könnte man auch zukünftig ein bisschen erwarten, dass man die zwei zusammenspielen sieht. Und das finde ich, würde ich schon sagen, das würde sehr spannend sein, diese Aufstellung mal zu sehen.
Ja, allerdings. Also das ist das, was du eben so ein bisschen angedeutet hast, dass Nikolai Jakobsen immer wieder in der Lage ist, ein bisschen was zu verändern, ein bisschen was anzupassen. Und es gibt ja dann auch immer wieder super Alternativen. Hört der eine Spieler auf, kommt der andere jüngere Spieler nach und kann sofort auch in eine Verantwortung reinkommen, so möchte ich es mal ausdrücken, die ja, die diesem Spieler auch Selbstvertrauen gibt. Das schafft Nikolai Jakobsen extrem gut. Und er ist ja eigentlich ein Manager von Stars. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du als Trainer gemacht hast. Du warst jetzt nicht bei Riesenclubs, Coburg und Bietigheim, mit allem Respekt für die Vereine. Das ist eben nicht Magdeburg, Flensburg oder Kiel. Das heißt, du hattest nicht ganz so viele Stars, mit denen du arbeiten musstest. Aber das macht Nikolai Jakobsen extrem gut, dass er diesen Spielern allen das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind. Obwohl er teilweise, also ich kann mich sehr gut erinnern an die Weltmeisterschaft vor 2 Jahren, eigentlich mit der gleichen 7 die ganze Zeit durchspielt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat einfach eine super Mischung zwischen, also wenn man auf dem Spielfeld ist, dann ist es seriös, dann dreht es sich nur um Gewinnen, und wenn du außerhalb des Spielfelds ist, dann hat er diese Lockerheit. Die sprechen ja viel darüber, über dieses Tischtennis-Tisch, das sie haben in ihrem Freizeitraum, wo Niklas Jakobsen und Henrik Kronborg, der Assistenttrainer, immer mit dabei ist. Also diese Mischung zwischen Seriosität und Lockerheit, die habe ich selten bei einem Trainer gesehen. Also der ist sehr, sehr nah dran an seine Spieler, aber gleichzeitig hat er auch einfach diesen Respekt, weil er natürlich fachlich einfach ja, outstanding ist. Und ich glaube, diese Mischung zwischen Autorität und Lockerheit, das ist, was ihn ausprägt. Er ist ja nicht jetzt so einer, der viel über Data spricht und Statistiken und so. Da könnte man ja schon sagen, dass er ein bisschen mehr oldschool ist. Aber sein taktisches Wissen, das finde ich, ja, da glaube ich, ist er eine Nummer für sich selbst.
Glaubst du aber, dass wir vielleicht in Deutschland ihn ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzen, das ist jetzt schwer auszudrücken. Also man sieht ja dann, dass er teilweise in seiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen Andi Schmid zum Beispiel angebrüllt hat am Spielfeldrand. Also der war dann sauer, wenn Schmid irgendwas gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat. Aber trotzdem hatten die beiden ein unfassbar gutes Verhältnis und sind sehr gut miteinander ausgekommen. Vielleicht kannst du das aus dieser dänischen Perspektive mal erklären, wie das eigentlich auch kulturell funktionieren kann. Weil wir hatten zuletzt hier dieses Thema Hygge, als Mike Machulla dann in Aalborg entlassen wurde. Und da habe ich mit Ruven Möller ja sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Wie funktioniert das eigentlich? Und warum ist diese Kultur so unterschiedlich, obwohl die beiden Länder eine gemeinsame Grenze haben? Also mich würde diese dänische Perspektive sehr interessieren. Wie ist das Ganze so zu beurteilen? Wie muss ein Trainer sein? Wie ist das mit Autorität? Wie ist das mit Kumpel sein, mit vielleicht Freund sein von einem Spieler? Ich glaube, das ist ja auch teilweise ein bisschen gefährlich. Wenn du Trainer bist, dann musst du ja auch harte Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Spieler dir alle vertrauen.
Ja, das stimmt. Ja, und ich kann ja irgendwie von mein eigenes Leben ein bisschen erzählen, wo ich bis, glaube ich, Ende 3. Klasse in Deutschland war in der Schule, kam nach Dänemark, und das war einfach ein riesen Kulturunterschied. Zum Beispiel war ich in Mathematik 3 Klassen voraus den anderen Schülern in Dänemark, und wo wir Tabellen auswendig gelernt haben in Deutschland und so weiter und so fort. Aber ich war sehr, sehr herausgefordert, wenn es so Gruppenarbeit kam, Kreativität. Ich war gewohnt, auch Herr und Frau zu sagen zu den Lehrern. in Dänemark, da gibt es ja immer nur diesen mit Vornamen, also nur du und kein sie. Und die haben auch oft dann gefragt, was ist meine Meinung dazu? Wie könnten wir das etwas besser machen? Und das, glaube ich, ist so ein Ding, das Riesenunterschied in Dänemark-Deutschland ist, dass man mehr die ja, Spieler auch ein bisschen mitnimmt. Und ich glaube auch das, was eine Herausforderung war von Mike, oder was ich so von den Medien gehört habe, dass er ein bisschen die Spieler verloren hat, dass er seinen Stiefel aufziehen wollte und wollte zu viel verändern. Man muss auch einfach sagen, ich fand die Entscheidung sehr, sehr früh und gebe jetzt auch nicht Aalborg recht oder sowas oder sagt das Mike. Ich glaube, Mike ist ein super Trainer. Aber das ist so, was ich gehört habe, dass er vielleicht ja, zu autoritär war, dass er nicht die Spieler eingebunden hat in Timeouts und so weiter. Und das glaube ich, dass da schon ein Riesenunterschied. Und das ist auch, was ich ein bisschen erlebt habe in Coburg und unterschätzt hat, dass es einfach Kulturunterschiede gibt.
Aha, das heißt, du hast in Coburg Fehler gemacht, aus denen du jetzt schon gelernt hast, von denen du weißt, das musst du beim nächsten Mal anders machen. Was war das zum Beispiel?
Ja, also zum Beispiel auch, das waren oft sehr, sehr kleine Dinge. Also in Deutschland ist es sehr top-down gesteuert. Und der Cheftrainer ist halt eine große Autorität. Zum Beispiel wurde ich oft gefragt bei Busreisen, welchen Weg sollen wir fahren? Und da habe ich mir so gedacht, also ich habe ja keine Ahnung, welchen Weg wir fahren sollen. Ich bin von Dänemark und bin noch nie diese Fahrt gefahren. Und das waren so kleine Dinge, wo ich einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Autorität gezeigt hätte sollen. Vielleicht nicht so viel Lockerheit. Sarkasmus ist auch ein großer Ding in Dänemark. Und das sind einfach so Sachen, kleine Sachen, die ich unterschätzt habe. Ich glaube auch zum Beispiel eine Trainingswoche in Dänemark ist sehr unterschiedlich. Jetzt weiß ich, in der ersten Bundesliga kannst du nie damit rechnen, wann du spielst. Aber hast du ein Spiel Samstag, dann ist es auch sehr gewöhnlich in Dänemark, dass du Montag, Dienstag trainierst. Mittwoch hast du dann frei, selbstständig Kraft und dann trainierst du Donnerstag, Freitag. Und wo mein Erlebnis in Deutschland ist, da trainierst du vielleicht die ganze Woche, aber nicht so intensiv. Und da sind sehr, sehr viele kleine Sachen, wo man denkt, das macht keinen Unterschied, aber macht schon einen großen Unterschied letztendlich.
Kann denn an ein deutscher Trainer in Dänemark überhaupt erfolgreich sein?
Ja, das glaube ich schon. Aber ich war schon sehr überrascht, wo sie bekannt gegeben haben, dass Mike Trainer wird in Aalborg. Weil erstmal finde ich, es gibt so viele gute Trainer in Skandinavien. Und ich war schon gespannt auf diesen Kulturunterschied, wie das wird. Und das hat sich dann auch gezeigt. Und das hat man vielleicht dann auch jetzt mit Nikolai gesehen. Das ist auch da. Nikolai Krika und Flensburg, dass es auch da Kulturunterschiede gab. Und beide sind ja Top-Trainer. Aber man muss einfach diese Kultur verstehen, um Erfolg zu haben. Und da muss man sich richtig gut reinsetzen, um dann auch Erfolg zu haben. Aber natürlich ist es möglich.
Das, was wir auf jeden Fall sehen bei Nikolai Jakobsen, er hat bei den Rhein-Neckar-Löwen die deutsche Kultur verstanden. Und natürlich versteht er seine eigene Kultur und ist damit unfassbar erfolgreich. Und sie sind dreimal hintereinander Weltmeister geworden. Jetzt ist es eine relativ leichte Gruppe, über die wir natürlich auch kurz sprechen wollen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Italien ist das erste Mal seit 1997 bei einer Weltmeisterschaft vertreten, damals in Japan, wo Deutschland übrigens nicht mit dabei war. Und dann begann auch die Ära Heiner Brandt. Die Älteren von euch werden sich daran erinnern. Und Algerien und Tunesien. Algerien und Tunesien, bei allem Respekt, das sind keine Mannschaften, vor denen Dänemark auch nur im Ansatz Angst haben muss. Italien glaube ich auch nicht. Nicht, weil sie so lange nicht dabei waren, sondern weil sie natürlich noch nicht die Spieler haben mit der Qualität, um Dänemark zu ärgern. Wird Dänemark da sehr viel rotieren oder sagt Nikolai Jakobsen wieder, wie er das eben bei den Weltmeisterschaften in den letzten Jahren auch oft gemacht hat, ich will, dass meine Starspieler den Rhythmus haben und ich lasse mit diesen Spielern spielen. Was glaubst du, wie wird er das machen?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass er rotiert. Also ich habe auch einen Podcast mit Henrik Kronborg gehört, den Co-Trainer von Dänemark. Und sie glauben an Wiederholung, an Rhythmus. Er hat auch erzählt, dass sie viel Handball trainieren, nicht so viel physisches Training haben oder Teambuilding und so weiter, weil sie einfach daran glauben, dass Wiederholung und dass man diese taktische Flexibilität einbringen muss. Und darum brauchen auch die wichtigsten Spieler diesen Rhythmus und diese Wiederholung. Und darum glaube ich auch, dass man nicht sehen wird, dass er jetzt mit alle 16 oder 19 Spieler spielen wird.
Ja, sehr interessant, was du da sagst, weil wenn ich überlege, welche Spieler es gibt als Alternativen zur ersten Sieben, dann ist das natürlich schon enorm. Mittlerweile übrigens, als kleine Korrektur, wenn ihr diese Sendung hört, weil ich das eben so gesagt habe, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, damit ich nichts Falsches erzähle. Wo steht es denn hier? Dieses Wikipedia ist manchmal auch ein bisschen gefährlich, weil man den Überblick verlieren kann. Aber der Spieler, über den wir eben gesprochen haben, Thomas Arnoldsen, der hatte nämlich mittlerweile Geburtstag, wenn ihr diese Vorschau hört, der ist dann 23, macht aber nichts. Also da hat sich nicht groß was geändert, aber man hat ja auch gesehen, ich erinnere mich an ein Testspiel, wo ja eigentlich die B-Mannschaft von Dänemark gegen Deutschland, ich glaube vor so gut anderthalb Jahren, einfach mal ganz locker hoch gewonnen hat und er super gespielt hat und alle gesagt haben, was ist das für ein toller neuer Spieler. Aber wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Optionen. Dann, wenn man in die Hauptrunde geht, wartet die deutsche Mannschaft. Wir erinnern uns leider alle sehr gut an das Olympiafinale, wo Deutschland überhaupt keine Chance hatte. Glaubst du, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert? Nicht, weil Niklas Landin und Mikkel Hansen nicht mehr mit dabei sind, sondern weil Deutschland sich wahrscheinlich denkt, ach, dieses Spiel, das kann es nicht nochmal geben. Vielleicht haben wir diesmal eine Chance?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es enger wird. Aber ich glaube, ja, bin ich jetzt auch natürlich ein bisschen gefärbt, aber ich glaube, Dänemark ist der Favorit Nummer 1 für die Weltmeisterschaft, wenn man auch bedenkt, dass wahrscheinlich Dicker Mem nicht dabei ist bei Frankreich. Da glaube ich schon, dass Dänemark die Weltmeisterschaft wieder nimmt. Und ich bin sehr gespannt, wie ich auch schon gesagt habe, was er jetzt einbringt als Überraschung. Ich erinnere mich an der Olympiade, wo Dänemark 4-9 hinten lag gegen Frankreich. Dann plötzlich hat er 3-3 gespielt, Abwehr, was man nie gesehen hat. Und das hat irgendwie auch den Turnaround da gemacht. Und da bin ich echt gespannt, was er jetzt auffindet als neue taktische Flexibilität. Ja, ich bin sehr gespannt.
Übrigens, das wollte ich noch fragen, bevor ich das vergesse. Ja. Wie oft warst du schon in Herning?
4-5 Mal.
4-5 Mal. Ist dir auch aufgefallen, dass in dieser Stadt wirklich nichts los ist?
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber das ist einfach eine Sportstadt, das muss man sagen. Aber sonst passiert nicht viel, das stimmt.
Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen zur Erklärung für alle, die sich wundern, warum ich nach der Vorrunde dann nicht mehr in Herning bin. In Oslo findet eine viel interessantere Hauptrunde statt. Da ist unter anderem Schweden mit dabei, da ist Norwegen mit dabei und Portugal. Und ich gucke gerade mal, wer da noch mit dabei ist, weil das so interessant und spannend ist. Da haben wir Spanien. Also da werde ich dann sein. In Oslo werde natürlich trotzdem weiter über die deutsche Mannschaft berichten. Das ist ja gar keine Frage in den täglichen Ausgaben. Aber diese Vorrunde mit der deutschen Mannschaft, die ist noch einigermaßen spannend. Da sind nur europäische Gegner mit dabei. Und danach, ja, kann man sagen, zählt dieses eine Spiel gegen Dänemark und wird entscheiden, wer dann Gruppensieger in der Hauptrunde wird. Aber ich glaube auch, dass Dänemark am Ende auf Platz 1 landet. Und ich glaube auch, dass sie die allergrößten Chancen haben, wieder Weltmeister zu werden. Wäre dann 4-mal hintereinander. Das wäre historisch. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und mal gucken, ob sie dem Druck standhalten können. Aber das haben sie in den letzten Jahren ja immer bewiesen, dass sie das können. Und ich glaube, das ist der große Vorteil dieser Mannschaft. Diese Selbstsicherheit, die vielleicht manchmal, Brian, auch ein bisschen arrogant wirken kann.
Ja, ich verstehe schon, was du meine, aber ich finde, wenn man sie so hört in den dänischen Medien, ist das gar nicht der Fall. Also ich finde sie sehr zugänglich, sehr entspannt. Ich glaube auch, dass natürlich das ein bisschen geprägt war von Mikkel Hansen, weil er auch, glaube ich, sehr so ein introvertierter Typ ist gegenüber den Medien, sehr privat und so weiter. Aber so in den dänischen Medien und wenn sie sie trifft, benutzen sie alle Zeit, was sie überhaupt können, um Unterschrift zu allen Kindern zu geben. Also verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die Realität ist.
Dieses Gespräch war übrigens auch sehr entspannt. Ich freue mich, dass du mit dabei gewesen bist. Das habe ich am Anfang gesagt, aber es war mal was ganz anderes, weil wir ein bisschen anders als sonst über eine Nationalmannschaft bei einem Turnier in der Vorschau gesprochen haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Übrigens, bevor ich das vergesse, du bist gerade dabei, einen neuen Job zu suchen. Was hast du zuletzt gemacht und ja, was ist für dich eigentlich interessant?
Ja, nach Coburg war ich dann ein Jahr in der ersten Liga in Schweden, in Amo. Und ja, jetzt bin ich offen, suche das Richtige, nehme mir gut Zeit und dann schauen wir mal. Da kann alles passen, Deutschland, Dänemark, ja, Skandinavien. Mal schauen, was da auftaucht. Aber ich bin noch jung und ja, ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
Dann wünsche ich dir dafür viel Glück und vor allem ein gutes Händchen. Der Trainerjob ist ja nicht gerade einfach. Man steht immer unter Druck, man muss immer liefern und es gibt wenig Geduld, weil die Vereinsverantwortlichen immer sofort Erfolg sehen wollen. Deswegen kann ich verstehen, wenn man dann auch vielleicht mal ein paar Monate überlegt, was ist für mich genau das Richtige. Nochmal herzlichen Dank an dich. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Gruppe C. Die nächste Gruppe gilt es zu besprechen und diese Gruppe wird ausgespielt in Poreč in Kroatien mit Frankreich, mit Katar, mit Kuwait und mit Österreich. Und da ist es natürlich immer leicht, einen Experten zu finden. Er war schon einige Male in der Vorschau zum Turnier im Januar mit dabei, hat in der Bundesliga gespielt und ist tief drin im österreichischen Handball. Conny Wilczynski ist in der Leitung. Hi Conny, ich grüße dich.
Hallo Sascha, servus.
Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Der ein oder andere mag es vielleicht raushören, du bist ein bisschen erkältet.
Ja, ich bin gut gestartet, aber tatsächlich habe ich meine Stimme noch nicht wiedergefunden. Die ist verloren, körperlich geht es mir gut, aber wie man hören kann, an meiner Stimme muss ich noch arbeiten.
Ja, vor allem hast du nicht mehr so viele Tage Zeit, denn ich nehme mal an, du bist wieder für den ORF im Einsatz.
Genau so ist es. Ab morgen geht's los, da finden die Testspiele statt, noch von einem Turnier in Polen und dann am 13. Jänner geht's nach Kroatien, nach Poric. Ich freue mich schon, aber wie du hörst, sind wir auch noch in der Vorbereitung und noch nicht ganz WM-tauglich.
Ja, wenn ihr diese Sendung hört, dann sind diese Testspiele natürlich erledigt und wir kümmern uns aber um das, was uns erwartet während des Turniers Österreich. Conny, lass uns damit anfangen, muss auf einen ganz, ganz wichtigen Spieler verzichten mit Nikola Bilic.
Ja, du sagst es. Das ist Kapitän, Dreh- und Angelpunkt der österreichischen Mannschaft. Dieser Spieler ist natürlich nicht zu kompensieren, dieser Ausfall. Seine individuelle Klasse, das gibt es kein zweites Mal in Österreich, aber trotzdem eine Chance für die nächsten jungen Spieler. Und die Österreicher haben, muss man auch sagen, im letzten Jahr auch schon immer wieder gezeigt, dass sie auch ohne Nico Bilic gut spielen können. Aber trotzdem, unterm Strich, kann man sich schönreden, dieser Ausfall schmerzt natürlich sehr.
Ja, du hast jetzt gesagt, im letzten Jahr, da war natürlich die Europameisterschaft in Deutschland und da hat Österreich den 8. Platz belegt. Das war, machen wir uns nichts vor, ein Riesenerfolg für Handball Austria.
Ja, absolut. Und mit diesem Erfolg haben die Spieler quasi den Handballsport auch auf ein neues Level gebracht in Österreich, auch was die Aufmerksamkeit betrifft. Österreich ist ein sehr fußballlastiges Land, aber natürlich auch sehr Wintersport, Skisportlastiges Land. Und da haben die Handballer schon mehr als für Furore gesorgt. Da war Nico Bilic natürlich dabei. Aber so ein Erfolg gibt natürlich auch Auftrieb für die ganze Mannschaft. Also die haben da wirklich auch von der Persönlichkeit her, vom Mindset her, wie da jetzt gearbeitet wird, wie gedacht wird. Also die Mannschaft ist jetzt nicht nur in Lage, Großes zu leisten, sondern auch wirklich groß denken zu können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um da auch oben immer wieder mitspielen zu können.
Das ist allerdings so. Und wir müssen zunächst mal über denjenigen sprechen, der dafür verantwortlich ist. Das ist der Trainer. Das ist Aleš Pajovic, der 2019 diese Mannschaft übernommen hat. Einmal hat man sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das war vor 2 Jahren. Aber wenn wir mal auf die Entwicklung auch dieses Teams schauen, man hat den 8. Platz belegt bei der Europameisterschaft 2020. Ja, dann wurde auch ein bisschen was verändert. 2022 bei der EM ist man nur 20. geworden. Aber trotzdem hat man am Trainer festgehalten. Warum war das eigentlich so? Weil man hätte ja vielleicht auch sagen können, boah, 20. Platz von 24 Mannschaften, das reicht uns absolut nicht. Wir wechseln den Coach. Warum hat das der ÖHB nicht gemacht?
Ja, weil ich glaube, dass Konstanz und Kontinuität mit die wichtigste Tugend im Leistungssport ist. Und man hat ja auf seine Qualitäten vertraut, die ja bekannt waren. Ja. Und wenn einmal ein Turnier nicht läuft, dann ist es nicht der Ansatz des österreichischen Handballs gleich, den Trainer zu wechseln. Vor allem, weil man auch jetzt nicht die Möglichkeiten hat, da aus laufenden Verträgen Trainer rauszulassen, neue einzukaufen. Also in Österreich versucht man schon dann mehr über die Laufzeit Sachen zu entwickeln. Und da hat man einfach Vertrauen gehabt in Pajovic und er hat das ja mehr als unter Beweis gestellt und dass er extreme Qualitäten einfach hatte.
Und wie gesagt, am Ende kam der 8. Platz bei rum bei der EM im vergangenen Januar. Und da war es so, da hatte Österreich Deutschland auch am Rande einer Niederlage. Welche Erinnerung hast du noch an dieses Spiel?
Ja, Gänsehaut. Also wenn ich jetzt noch daran denke, ich kann mich erinnern, ich habe das Spiel für den ORF, für das österreichische Fernsehen kommentiert und haben mir immer wieder die Kopfhörer runtergegeben, weil ich die knapp 19.000 deutschen Fans einfach mal auch im Ohr haben wollte. Das war Gänsehautstimmung. Natürlich habe ich den Österreich in die Daumen gedrückt und unterm Strich, und das muss man ja sagen, das kann man sich ja kaum vorstellen, müsste man aus österreichischer Sicht fast enttäuscht sein, dass man dieses Spiel nur unentschieden gespielt hat, weil man hat 4 Tore Vorsprung geführt, kurz vor Schluss. Und letztendlich hat er einen Punkt den Österreichern aufs Halbfinale gefehlt. Also hätte man das Spiel im Nachhinein gewonnen, hätte man sogar von einem Halbfinale träumen können. Aber nichtsdestotrotz war schon unglaublich in Deutschland, gegen Deutschland, in der Kölner Arena ausverkauft, ja, unentschieden gegen die großen Nachbarn zu spielen. Das war schon ein schönes Erlebnis natürlich.
Und damals auch mit einem überragenden Nikola Bilic, der wie gesagt fehlt. Aber spätestens bei diesem Turnier ist ja der Stern von Lukas Hutecek endgültig aufgegangen. Und wer ihn vorher schon gesehen hat beim TBV Lemgo, der konnte schon ein bisschen ahnen, wohin diese Entwicklung geht. Ich habe hier im Podcast schon häufig über Lukas Hutecek gesprochen. Ich bin ganz, ganz großer Fan von ihm. Ich halte ihn für einen richtig, richtig guten Spieler und ich möchte dem Verein auch nicht zu nahe treten. Ich glaube, dass er auch viel zu gut ist für den TBV Lemgo. Aber ja, die Rolle, die Nikola Bilic in der Vergangenheit übernommen hat, die muss natürlich irgendwie ein bisschen gefüllt werden. Das heißt, noch mehr Verantwortung für Lukas Hutecek?
Ja, absolut. Also er ist so der zweite Motor, wenn man so will, in der österreichischen Nationalmannschaft. Und du hast es angesprochen, er ist hinten wie vorne nicht mehr wegzudenken. Ist ein absolut einer der wichtigsten Spieler, ein Führungsspieler, auch von seinem Charakter, von seinen Eigenschaften. Also er spielt das wirklich überragend. Ich bin auch ein Riesenfan von ihm. Und er wird eine noch größere Rolle einnehmen müssen, aber er will das auch. Er ist ein Spieler, kann Verantwortung übernehmen, er geht voran, er zieht voran. Also ich traue ihm das zu. Wir werden dann aber auch aus der zweiten Reihe, ich sage jetzt mal, Spieler brauchen, die genauso Leistung bringen werden. Und ich hoffe, dass da ein, zwei neue Sterne aufgehen werden.
Im Januar ist ja der Stern von Konstantin Mössl aufgegangen. Ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden. Der hat ein sensationelles Turnier gespielt. Und er ist auch sehr gut reingekommen in sein erstes Jahr in der Bundesliga. Und da sagt man ja eigentlich oft, gerade für Torhüter ist das besonders schwer. Die kennen die Schützen nicht, die kennen die Wurfbilder nicht. Sie müssen sich an längere Auswärtsfahrten gewöhnen, an einen anderen Rhythmus. Aber Mössl, und da muss ich sagen, Hut ab, macht das bislang echt gut.
Ja, also was Mössl seit Januar auf die Platte bringt, ist überragend, muss man sagen. Also die Quoten über so einen Zeitraum so hoch zu halten, ja, im Januar bei der EM, wie du gesagt hast, jetzt in der deutschen Bundesliga regelmäßig, ich glaube, er hat die beste Abwehrquote der deutschen Bundesliga-Torhüter. Also das ist schon überragend. Ich kenne ihn seit 10 Jahren, der ist bei uns in Wien groß geworden, ich habe seine Entwicklung aktiv begleitet und ich habe in jungen Jahren schon erkannt, dass das ein Spieler mit X-Faktor ist. Ja, also der ist von seiner Persönlichkeit her, von seiner Cleverness, von seinem Torwartspiel, von seiner Einstellung her einfach schon herausragend und einzigartig. Und diese Leistung ist ganz klar, werden wir brauchen, weil sonst wird es auch für Österreich schwer.
Konstantin Mössl ist auch ein super Typ. Also ich habe ja auch schon einige Male mit ihm gesprochen persönlich und hatte immer ein super Gefühl auch in dem Gespräch. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass er das, ja, dass er das ausstrahlt und transportiert in diese Mannschaft hinein, die jetzt nicht unendlich viele Alternativen hat. Was man aber sagen kann, ist, die Kaderbreite, die ist ein bisschen besser geworden. Trotzdem dieser Ausfall von Nikola Bilic, der Schmerz, wie sieht's denn sonst aus? Sind alle wichtigen Spieler fit?
Sonst sind alle wichtigen Spieler fit. Die Mannschaft ist breiter geworden, das stimmt. Wir haben allerdings bei der EM noch sehr, sehr stark von den ersten 7, 8 Spielern gelebt. Wir haben mit Elias Kofler einen Spieler, der in Potsdam spielt, der wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben Markus Ma, den man aus meiner Sicht, der noch in Bregenz in Österreich spielt, bald auch international sehen wird. Wir haben die arrivierten Kräfte mit Sebastian Frimmel, den man kennt von Segeda aus der Champions League, mit Lukas Herburger von den Füchsen Berlin. Also wir haben mittlerweile Spieler, die echt internationale Qualität haben und junge Spieler, die danach kommen. Und ich glaube und hoffe, dass auch Pajovic da ein bisschen mehr wechseln wird als im Januar in Deutschland, das wir doch müssen, um eben Nico Bilic auch diesen Ausfall zu kompensieren. Und dann haben wir schon ein paar gute Jungs, die danach kommen.
Ich meine mich auch erinnern zu können, als wir im Vorjahr gesprochen haben, da habe ich gesagt, Österreich hat Probleme auf der Torhüterposition. Das hat sich anscheinend ja komplett erledigt. Jetzt sage ich, Österreich hat Probleme im rechten Rückraum auf der Linkshänderposition. Was sagst du zu meiner These?
Ja, ich hoffe, dass wir wie damals Unrecht behalten, ja, als Konstantin Mössl da uns überrascht hat, beziehungsweise ganz Ampel Europa überrascht hat. Problem würde ich vielleicht nicht bezeichnen, weil man hat zum einen mit Janko Brozovic einen Spieler, der seit 20 Jahren, glaube ich, unterschätzt wird, jedes Mal aufs Neue. Und jedes Mal macht er einfach seine entscheidenden Tore. Ja. Ist fast 2 Meter groß oder ist 2 Meter groß, kann aus der zweiten Reihe werfen. Also ganz, ganz wichtiger Spieler dahinter Zivkovic, der eine gute Entwicklung genommen hat. Mittlerweile auch ein guter Spieler. Und ich glaube auch, ohne zu viel zu verraten, dass wir ein, zwei gute Rechtshänder haben, wo wir da auch vielleicht ein bisschen überrascht werden können. Also ich glaube, dass wir dadurch vor allem, dass Nico Bilic fehlt, so oder so mehr übers Kollektiv kommen werden müssen, mehr aufs Tempo-Hampel-Spiel setzen werden müssen, weil einfach diese individuelle Qualität von Nico, der einfach aus keiner Situation Tore werfen kann, die werden wir so in der Form nicht haben.
Lass uns ein bisschen in die Gruppe schauen. Ich habe ja schon gesagt, wer mit dabei ist, Frankreich, Katar und Kuwait. Wie viele Spieler von Kuwait kennst du? Sei ehrlich.
Keinen.
Schön, da habe ich mir ja den richtigen Experten eingeladen.
Aber ich habe noch Zeit.
Ja, ein paar Tage hast du noch Zeit. Aber bei Katar, da kennt man natürlich den einen oder anderen.
Genau. Wobei sie sind nicht mehr ganz so stark wie früher, muss man sagen. Wir kennen ja die Mannschaft von der WM 2015, als sie so überrascht haben. Also ich glaube, auf diesem Niveau sind sie nicht mehr. Ich habe mir sagen lassen, die Kataris sind froh, dass sie Österreicher gezogen haben. Die Österreicher sind froh, dass sie Katar gezogen haben. Also ich glaube, das wird ein 50-50-Spiel, wo auch die Tagesform entscheiden wird. Aber aus unserer Erwartungshaltung natürlich ist unser Ziel, die Hauptrunde mit 2 Punkten zu erreichen. Das ist klar.
Das kann ich mir auch vorstellen, dass die Chancen da sehr gut stehen. Mit Nikola Bielik hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Da wäre Österreich für mich der klare Favorit gegen Katar gewesen. Die sind ein bisschen schwer einzuschätzen. Sie haben immer noch ein paar von diesen älteren Spielern mit dabei. Aber ja, diese Wettkampfhärte, die man braucht, dieser Rhythmus auf ganz hohem Niveau, der fehlt ihnen natürlich bei Kuwait. Da bin ich auch ehrlich, kenne ich keinen einzigen Spieler. Mal gucken, wie das wird während des Turniers gegen Frankreich. Ich will nicht sagen, da muss ein kleines Handballwunder her, aber da muss eigentlich alles passen an dem Tag, damit man eine Chance hat.
Genau, und da muss auch Frankreich uns die Chance geben. Wenn die Franzosen ihr Spiel durchziehen auf ihrem Niveau, was sie können, dann bin ich bei dir, dann machen wir ein Handballwunder. Aber ich sage, unser Fokus muss am ersten Spiel auf Kuwait liegen. Da darf kein Ausrutscher passieren, das wird kein Selbstläufer, aber da gehen wir auf jeden Fall mit Erwartungshaltung rein, dass wir da 2 Punkte holen und gegen Frankreich, dass wir dann Add-on-Spiel und dann, ich sage es mal, das entscheidende Spiel um die 2 Punkte für die Hauptrunde wird gegen Katar sein. Ich sehe es ähnlich wie du, mit Nico wären wir Favorit. Jetzt sehe ich es eher bei 50-50, aber dennoch, ja, traue ich uns einen Sieg zu.
Dann schauen wir schon mal ein bisschen weiter, weil Österreich wird diese Gruppe ja überstehen. Die ersten 3 kommen weiter und es ist keine Diskussion. Kuwait ist ein ganz, ganz krasser Außenseiter. In der anderen Gruppe, in der Überkreuzgruppe, in der Gruppe D in Varaždin spielen Ungarn, die Niederlande, Mazedonien und Guinea. Ich weiß natürlich jetzt schon, was mein Mazedonien-Experte Philipp Lazarov gesagt hat. Und der war, ja, ich sag mal, bescheiden positiv. So möchte ich es ausdrücken. Ungarn und die Niederlande. Sind die für Österreich schlagbar ohne Bielik?
Ich glaube ja, wenn es uns gelingt, wieder in diesen Flow zu kommen. Weil ich sage mal, das, was in Deutschland passiert ist, das kann man ja auf keiner Papierform erklären normalerweise. Da haben wir auch die ganz Großen nicht nur geärgert, sondern geschlagen wie Spanien etc. Und das traue ich uns dann schon auch ohne Bielik gegen Mannschaften wie Mazedonien, wie Ungarn und die Niederlande zu. Aber da sind wir sicherlich Außenseiter.
Ist denn die Erwartungshaltung aufgrund der Bielik-Verletzung in Österreich ein bisschen runtergegangen?
Nein, und genau das empfinde ich als sehr positives Zeichen, dass einfach mittlerweile so gedacht wird, dass wenn ein Spieler ausfällt, dass trotzdem die anderen einspringen können und die Zielsetzung sich nicht ändert.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Österreich bei diesem Turnier zeigen wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß, dass du wie immer auch über österreichische Siege jubeln kannst, weil das hat ja schon im Januar ganz gut geklappt bei der Europameisterschaft in Deutschland. Diesmal ist das Format ein bisschen anders, die Gegner sind andere und wie gesagt, es fehlt ein Schlüsselspieler, aber ich kann mir vorstellen, dass Lukas Hutecek, der ja einige Wochen raus war in Lemgo mit einer Verletzung, vielleicht da ein bisschen Kraft sammeln konnte und jetzt richtig reinhaut bei diesem Turnier. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Was ist denn dein Tipp? Schafft es Österreich mit einem Sieg gegen Katar dann in die Hauptrunde und es gelingt ein weiterer Erfolg gegen Ungarn und die Niederlande? Weil dann könnte man ja auch sogar ins Viertelfinale kommen.
Ja, also ich sage, wir schaffen den Aufstieg mit 2 Punkten. Ich bin ein Zweckoptimist und ein großer Fan unserer Mannschaft. Also ja, das schaffen wir. Und ich traue unserer Mannschaft dann noch 4 Punkte in der Hauptrunde zu. Und wenn die Konstellation ganz gut ausgeht, dann dürfen wir von einem Viertelfinale träumen. Aber ja, zuerst müssen wir mal die Hausaufgaben erledigen.
Dann dafür natürlich viel Erfolg der österreichischen Mannschaft. Dir viel Spaß und eine gute Reise nach Kroatien. Und wenn alles gut läuft, dann sieht man sich ja beim Finalwochenende in Oslo. So planen wir das jetzt mal ein. Conny, herzlichen Dank für deine Expertise. Und wie gesagt, es gibt jetzt die nächste kurze Pause, denn wir springen sofort in die besagte Gruppe D nach Varaždin. Wir kommen zur nächsten Gruppe. Eben waren wir in Poreč, jetzt sind wir in Varaždin mit Ungarn, den Niederlanden und Guinea, der absolute Außenseiter, und Mazedonien. Und ich habe einen Top-Experten verpflichten können. Ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Er hat selber viele Spiele für Mazedonien absolviert, er hat Turniere gespielt und seit ein paar Jahren lebt er in Deutschland, seit 2018. Damals ging er zur SG Ratingen und ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Er heißt Philipp Lazarov. Herzlich willkommen. Hallo Philipp.
Hallo Sascha, danke für die Einladung, Kerst, und für gute Worte.
Ja, natürlich. Aber ich bin erstmal sehr gespannt, was du noch zu erzählen hast. Wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen. Wir haben uns kurz getroffen und kennengelernt im Sommer bei der Fußball-Europameisterschaft. Denn, das dürfen wir nicht vergessen, in Mazedonien ist Handball der King, aber Fußball ist natürlich auch eine ganz, ganz große Nummer. Aber ich muss fragen, wie kam es damals, 2018, dazu, dass du gesagt hast, ich bin Mitte 30, ich gehe jetzt nochmal nach Deutschland?
Okay, ich war letzte Profisaison in Besiktas. Und dann habe ich im Winter ein gutes Angebot bekommen von Ratingen hier und habe ich entschieden, mit meiner Familie, mit meiner Frau nach Deutschland zu gehen. Und dann, glaube ich, habe ich nicht Fehler gemacht und bin ich immer noch in gleicher Mannschaft Ratingen, jetzt aktuell Interaktiv Düsseldorf, und habe ich 4 Jahre gespielt und jetzt bin ich 2 Jahre Trainer. 1 Jahr ich war Co-Trainer und jetzt 2. Saison schon Cheftrainer.
Das ist interessant, weil ich vor ein paar Wochen mit Bastian Schlierkamp ein Interview gemacht habe. Der hat dann ein bisschen erzählt über die Geschichte von Interaktiv Handball. Du fühlst dich also in Deutschland sehr wohl, du fühlst dich zu Hause.
Ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden hier in Interaktiv. Genau wegen das habe ich hier gekommen, wegen meiner eventuellen Trainerkarriere, weil habe ich das schon von früher geplant und jetzt aktuell läuft alles im Plan.
Sehr gut, das freut mich zu hören. Und wir sprechen aber nicht über Interaktiv oder Rating, sondern wir sprechen natürlich heute über die Nationalmannschaft von Mazedonien. Dein Bruder Kirill ist dort der Trainer. Ich meine, ihr habt natürlich Handball im Blut, ja, und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass ihr nach der aktiven Karriere auch als Trainer arbeiten wollt. Als dein Bruder dir gesagt hat, ich werde jetzt Nationaltrainer, was hast du gedacht?
Genau, mein Bruder ist schon 3 Jahre, glaube ich, Nationaltrainer und ist auch Trainer in einem Verein in Mazedonien, Alkaloid, aktuell 1. Platz in Mazedonien Meisterschaft. Und er liebt Handball 24/7. Kirill Lazarov, wissen wir, wer er ist. Und mit einer großen Karriere wie Spieler, jetzt ist voll konzentriert auf die Trainerkarriere auch aufzubauen. Und glaube ich, ist ein wichtiger Weg. Und für Mazedonien Handball, für Mazedonien Nationalmannschaft, glaube ich, das ist die beste Solution in diesem Moment, Kirill wie Trainer zu sein.
Warum denn? Weil das dein Bruder ist?
Nee, weil, habe ich gesagt, er ist 24/7. Ist unglaublich. Ein Handballmann, ganzes Leben. Er hat investiert in Handball und er hat viele Emotionen wegen der Nationalmannschaft. Er hat über 20 Jahre gespielt, jeden Spiel, jede Qualifikation, jeden Turnier. Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Ja, das ist tatsächlich eine unglaubliche Geschichte und in der Champions League war er auch extrem gut. Also über Kirill brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sprechen, aber wir müssen viel sprechen über die Spieler, die er nominieren kann. Denn das ist ja nicht so einfach. Es gab eine Veränderung, also die Zeit, als du gespielt hast, als Kirill gespielt hat, als Dojansis Stoilov gespielt hat, diese Zeit, die ist vorbei. Wer sind die neuen Spieler? Wer sind vielleicht die neuen Idole irgendwann im mazedonischen Handball? Welche Spieler kannst du uns ja vorstellen? Über welche Spieler kannst du mit uns sprechen?
Aktuell ist mehr als die Hälfte der Spieler kommt auch Verein, wo Kirill Trainer ist. Das ist Alkaloid. Kommt 10 Spieler und dann 6 Spieler kommt aus Pelister. Pelister spielt Champions League. Alkaloid ist aktuell 1. Platz, habe ich schon gesagt. In Mazedonien-Meisterschaft und 2 Spieler kommt aus Vardar. Das ist Lazarevski und Jagorinovski, 2 sehr wichtige Spieler. Und dann der Grundgerüst des Teams sind 3 Spieler von Pelister. Das ist Kuzmanovski. Kuzmanovski hat schon in Bundesliga vor 3 Vereinen gespielt, Wetzlar, Magdeburg und Hannover. Er ist aktuell Kapitän in der Nationalmannschaft, in Pelister auch, und hat er diese Saison gute Spiele gespielt in Champions League. Hier ist noch Torwart Mitrevski. Er hat auch viel Erfahrung. Er ist 38 Jahre alt, glaube ich, und er hat Erfahrung von Champions League. Früher in Porto gespielt, lange Zeit. Jetzt ist auch aktuell in Pelister. Und dann hier ist noch die Kreisläufer Peschewski. Er ist auch einer von den erfahrenen Spielern. Und die 3 Spieler sind die, wie gesagt, Grundgerüst. Und dann hier kommt die Spieler, die befördert werden sollten. Alle 3 kommt aus Alkaloid. Eine ist Mittermann, das ist ein topfairer Junge. Sehr stabil im Kopf und sehr stark 1 gegen 1. Habe ich ihn schon gesehen, letzten Winter. Aber jetzt, glaube ich, ist in Topform und kann wir von ihm erwartet viel. Hier ist noch Linkshänder Serafimov. Auch kommt aus Alkaloid, eine moderne Linkshänder, wer spielt in beide Richtungen. Und hier ist noch eine Torwart, Galewski, sehr junge, 18 Jahre alt, glaube ich, 2 Meter groß, und das ist mazedonische Handball-Zukunft.
Ja, dann lass uns doch mal über ein, zwei dieser Spieler sprechen, zum Beispiel Martin Serafimov. Du hast gerade gesagt, er kann auf beiden Seiten des Spielfeldes spielen, also Angriff und Abwehr. Und das ist natürlich im modernen Handball extrem wichtig. Was ist er genau für ein Spielertyp? Und glaubst du, er kann dann irgendwann den Schritt wegmachen oder muss den Schritt wegmachen von Alkaloid zu einem europäischen Topverein?
Genau, Serafimov ist schon lange in der Nationalmannschaft, schon 4, 5 Jahre, aber früher nur Angriff gespielt, aber jetzt in letzter 2 Saison viel gearbeitet mit Kirill in Alkaloid, und seit dieser Saison genau hat schon angefangen, Abwehr auch zu spielen, und Alkaloid hat im European Cup viele gute Spiele gespielt. Aktuell sind in 8 Finale klassifiziert, und können wir erwarten von Serafimov sehr viel diese Turnier, glaube ich, meine Meinung.
Und du hast einen jungen Spieler auf Rückraum Mitte genannt. Vielleicht kannst du über ihn auch noch ein bisschen genauer sprechen.
Bitte, habe ich schon gesagt. Sehr topfere Junge, sehr stabil im Kopf und sehr stark eins gegen eins. Auch modern Spieler. Er hat schon viele Angebote von großen Vereinen in Europa, aber er hat entschieden, noch nicht in Ausland zu gehen. Bleiben in Alkaloid und mit Kirill zusammenzuarbeiten noch ein bisschen.
Also, das ist die Zukunft des mazedonischen Handballs. Wir müssen aber auch über die Gegenwart sprechen. Und 2 Spieler sind sehr interessant. Ich glaube, Philipp, das ist anscheinend der beliebteste Vorname für junge Kinder in Mazedonien. Philipp Taleski und Philipp Kusmanowski. Bei Philipp Kusmanowski hast du ja gesagt, wo er gespielt hat: in Magdeburg, in Hannover und in Wetzlar. Ich kann mich noch gut erinnern, als er damals nach Deutschland gekommen ist, haben alle gesagt, er kann alles. Er kann werfen, er hat einen guten Körper, er kann auf Rückraum Mitte spielen, auch auf Rückraum links. In der Abwehr muss er sich noch ein bisschen verbessern. Er hat dann in der 5-1 oder 3-2-1 manchmal auf der Spitze verteidigt. Aber in seiner Zeit in Deutschland hat er mich nie zu 100% überzeugt. Ich habe immer gedacht, wann explodiert er? Wann kann er noch besser spielen? Was ist er für ein Spieler? Ist das ein internationaler, ja, ich will nicht sagen, Durchschnittsspieler? Kann es ein Topspieler werden? Kann er nur ein Topspieler sein, wenn er für Mazedonien spielt, wo alles für ihn gemacht wird? Was ist das für ein Spieler?
Genau, aber Kusmanowski wollen erst ein Leader zu sein in einer Mannschaft, und er hat das nicht gewonnen hier in Deutschland. Ist schwer in Bundesliga. Aber jetzt, er hat nach Pellister verpflichtet, und dann in Pellister, er ist Leader und funktioniert viel besser. Und jetzt er versuchen, in Nationalmannschaft ein Leader zu sein. Und wenn er Leader ist, wenn er hat alles, und dann er funktioniert besser. Und glaube ich, jetzt Kirill entscheidet, er von ihm eine Leader zu machen. Und gucken wir, wie das sieht jetzt im nächsten Turnier, weil das ist das erste Turnier, wo Kusmanowski wie eine Kapitän ist.
Also sehr interessant, was mit ihm passiert. Und was passiert mit Philipp Taleski? Ein unglaublich harter Wurf, den er hat. Er ist sehr jung zu den Rhein-Neckar-Löwen gekommen. Damals vielleicht eine schwierige Situation für ihn. Die Rhein-Neckar-Löwen waren ein Spitzenteam in der Bundesliga. Er hat wenig gespielt. Er hat fast gar nicht gespielt. Das war ein großes Problem. Dann war er in Balingen. Aber jetzt spielt er bei Benfica in Portugal. Was können wir von ihm noch erwarten? Hast du noch die Hoffnung, dass er nochmal ein Spitzenspieler werden kann?
Leider, Taleski ist nicht im Kader, weil er hat in letzter Zeit nicht so gute Spiele gemacht von der Nationalmannschaft. Und die Trainer Kirill sich entscheidet, in diese Turnier zu gehen ohne Taleski. Weiß ich nicht warum, aber das ist Entscheidung für Trainer und wir respektieren das. Auf jeden Fall, das, was du gesagt hast, stimmt. Er hat nicht so gute Rolle in Deutschland gezeigt und war auch eine Saison oder 2 zurück in Mazedonien gegangen. In Vardar hat gut gespielt und jetzt ist aktuell in Benfica, aber hat auch keine besondere Rolle. Und Kirill einfach entscheidet, ohne ihn zu gehen in dieses Turnier.
Ja, aber gut, dass wir das auch wissen. Und wenn du sagst, er hat nicht so gut gespielt für die Nationalmannschaft, ja, dann sagt das auch etwas aus. Ein gutes Talent, aber Talent ist manchmal nicht genug, um in der Spitze anzukommen. Wir müssen auf diese Gruppe schauen und auf die Erwartung an diese Mannschaft von Mazedonien. Wir haben jetzt schon gesagt, die Mannschaft, sie hat sich ein bisschen verändert. Die alten, erfahrenen Spieler sind nicht mehr mit dabei. In der Gruppe noch mit dabei sind aber Ungarn und die Niederlande, sehr starke Gegner, und Guinea. Vielleicht ist es Glück für Mazedonien, dass man nur Dritter werden muss in der Gruppe, damit man in die Hauptrunde kommt. Aber ganz ehrlich, Philipp, das ist eine schwere Gruppe für Mazedonien.
Ja, eine schwere Gruppe. Ich erwarte einen sicheren Sieg gegen Guinea auf jeden Fall. Und hier sind noch zwei Favoriten, Niederland und Ungarn. Keine Ahnung, wir müssen einen Schritt weitermachen. Und ein Schritt weiter heißt für mich genau das. Ein Sieg gegen einen Favoriten. Und das ist eine Chance für uns gegen Niederlande oder gegen Ungarn. Ein Sieg wäre ein sehr guter Erfolg für uns. Wird schwer, aber ist, glaube ich, ist possible.
Also du glaubst, dass das möglich ist, wenn man das schafft. Das wäre natürlich sensationell. Ich bin ein bisschen skeptisch. Das Problem ist auch, wenn wir in die andere Gruppe schauen, in Porridge, da spielen Frankreich, Österreich, Katar und Kuwait. Ich denke, dass Kuwait dort Letzter werden wird und ausscheidet. Und dann kommen Frankreich, Österreich und Katar in die Hauptrunde. Das wird auch sehr schwer. Also Katar kann man, glaube ich, auf jeden Fall schlagen. Aber Österreich hat auch eine ziemlich gute Entwicklung genommen. Also da ist man auch Außenseiter.
Ja, genau. Aber meine Meinung ist, die zwei Mannschaften, Katar und Österreich, sind unser Niveau. Meine Meinung, und glaube ich, haben wir gute Chance, hier ein oder zwei Sieg eventuell machen. Und wenn wir das machen, dann können wir zufrieden sein nach diesem Turnier. Das heißt, von den vier Spielen, dann Niederland, Ungarn, Österreich und Katar, zwei Siege für uns und plus eine gegen Guinea, für uns ein gutes Ergebnis in dieser Zeit aktuell.
Wie viele Jahre braucht denn diese Mannschaft noch, damit sie vielleicht bei einem Turnier mal, ja, sagen wir, Top 12 schaffen kann? Ist das realistisch in 2, 3, 4, 5 Jahren, oder ist das aktuelle Niveau das Niveau, was Mazedonien schaffen kann?
Meine Meinung, glaube, das ist ein langfristiger Plan mit Kirill und die Föderation, Mazedonien Handballföderation. Und glaube ich, die letzte und größte Ziel ist, klassifiziert für die Olympia in Los Angeles 2028. Das heißt, muss wir jeden Winter einen Schritt weitermachen, aber die letzte und größte Ziel kommt nach 3 Jahren genau. Weil bis jetzt haben wir eine Kontinuität ab 2012. Bis jetzt, jeden Winter, wir sind in die große Turnier, und das ist für ein kleines Land wie Mazedonien, das ist ein großer Erfolg, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also das sage ich immer wieder, gerade so kleine Länder. Und ihr habt ja auch nicht unendlich viel Geld in Mazedonien. Das ist auch ein Problem.
Glaube ich nicht. In Handball. Ja, Handball ist immer noch aktuell Sport Nummer 1 in Mazedonien. Und jedes neue Jahr ist mehr und mehr Geld. Viele private Investoren ist da, und die Städte hinten, die Mannschaften und Situation, Handball-Situation aktuell in Mazedonien ist gut. Und muss ich sagen, die alle Spieler, wer sind in Kader jetzt aktuell, kommt aus Mazedonien Meisterschaft. Das heißt, gucken wir, wo wir sind, genau jetzt im Januar.
Ja, das wird sehr interessant und spannend. Sind natürlich gute Nachrichten, dass immer mehr Geld im Handball ist in Mazedonien. Wir kennen die Tradition von WADA, von Metalurg, von Pelister. Und jetzt gibt es einen neuen Verein mit Alkaloid. Mal gucken, vielleicht kann der auch überraschen in den nächsten Jahren. Sieht ja gut aus, dass man sich auf jeden Fall ja nicht direkt qualifiziert für die Champions League, aber dass man vielleicht mazedonischer Meister werden kann. Philipp, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu sprechen über die Nationalmannschaft von Mazedonien. Wir haben jetzt also die Hälfte der Gruppen diskutiert in unserer großen WM-Vorschau. Kurze Pause, und da machen wir weiter mit der Gruppe E in Oslo. So, So, wir kommen zur nächsten Gruppe und ich freue mich wirklich sehr. Ihr wisst ja, ich versuche immer Gäste zu finden, die nicht so oft in Deutschland präsent sind, die wir lange nicht gehört haben. Und deswegen, ja, ist meine Freude sehr, sehr groß, mit einem ehemaligen Bundesligaspieler zu sprechen. Er hat gespielt für Frisch auf Göppingen und für den HSV. Er war 9 Jahre in Deutschland, dann ist er kurz nach Spanien gegangen und nach Frankreich. Jetzt ist er wieder in seiner Heimat in Brasilien und er hat mir gesagt, er ist gerade in Rio de Janeiro. Das ist natürlich, boah, sensationell. Ich freue mich zu sprechen mit Bruno Sousa. Hallo Bruno.
Hallo Sascha. Freue mich sehr auch, wieder etwas über Handball zu reden.
Ja, ich weiß ja nicht. Hast du noch viel zu tun mit Handball? Bist du Trainer? Was machst du?
Nein, also gerade ich war lange Zeit nichts mehr spezifisch mit Handball zu tun. Nach meiner Karriere bin ich zum Olympischen gegangen. Dann war ich zuständig für das Olympische Dorf in London. Nach London zuständig für das Olympische Dorf in Rio 2016. Und nach diesen 2 Olympischen Spielen, dass ich gearbeitet habe, bin ich zum Government gegangen in Brasilien. Und ich war so Sportminister vor 3 Jahren. Und gerade bin ich zuständig für einen großen Sportkomplex in São Paulo. So, das bedeutet, dass ich nach meiner Karriere nichts mehr nur Handball gucken habe, aber dann alle Sportarten, speziell in der Olympiade mit 32 Sportarten und letzte paar Jahre zuständig für den hohen Sportleistung in Brasilien, in ganz Brasilien. Und wir haben sehr, sehr gutes Ergebnis in Frankreich gehabt dieses Jahr bei Olympiade. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich eigentlich zuständig bin von der ganzen Sportart, der hohen Sportleistung in Brasilien.
Das klingt unglaublich interessant, sehr, sehr spannend und ja, auch sehr beeindruckend, dass du nach dem Handball einen anderen Weg gegangen bist, weil vor allem viele Nationalspieler, auch aus kleineren Handballländern, die bleiben dann im Handball. Wolltest du gar nicht im Handball bleiben?
Ja, ich habe mehr die Opportunität gesehen, dass ich, wenn ich nicht nur an Handball bleiben, werde ich von mir vielleicht einfach danach. Heute kenne ich immer noch, wenn ich Lust habe, natürlich zurück zu Handball. Ich habe auch viele Angebote, etwas zu machen als Sportmanager oder Präsident von dem Verband Handball in Brasilien. Aber heute bin ich ein bisschen so hoch auf das. Und dann Handball wird immer mein Liebe sein, Sport. Aber heute mache ich viel mehr anderes. Und das geht in Education, das geht in Sport in der Schule, das geht in Sport in der Club und danach Sport in der Hochleistung. Und deswegen und alle Sportarten. Und dann schaue ich viel mehr makro heute, wie können wir helfen, dass Brasilien bessere Ergebnisse haben in verschiedenen Sportarten. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit natürlich, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich liebe immer noch Handball, aber das war eine Entscheidung, dass ich musste damals 2011, 2012, wenn wir schon gewissen haben, dass 2006 eine Olympiade in Brasilien wird passieren, dann habe ich das mir so präpariert, um hier zu arbeiten.
Das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Also in der Heimat, in einer Stadt wie Rio de Janeiro, ich war leider noch nie in Brasilien, aber die Kollegen haben von Rio gesprochen als eine sehr spektakuläre Stadt, natürlich auch mit diesen Gegensätzen. Einmal ja der Reichtum von Olympia und natürlich auch diese Armut in den Favelas. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir wollen natürlich über Handball sprechen. Und ich möchte etwas zurückschauen, auch auf deine eigene Karriere, um dann über die aktuelle Nationalmannschaft zu sprechen. Es ist für Handball in Brasilien natürlich nicht einfach. Wo ist der Handball damals für dich präsent gewesen? Wo ist der Handball heutzutage in Brasilien präsent? Weil es ist überall Fußball, Fußball, Fußball.
Ja, wir haben hier in Brasilien ein Problem, so, dass wir nicht so große Clubs haben von Handball. Wir haben nicht diese Geschichte von Handball und Clubs. In Clubs haben wir Basketball, haben wir Volleyball und das Handball kommt und dann auf den dritten Sport in der Halle. Fußball natürlich, wir sagen hier in Brasilien, dass Fußball nicht Sport ist und dann eine Religion. Und das ist ein bisschen so schwierig zu vergleichen. Aber heute ist Handball immer noch sehr, sehr viele gespielt an der Schule und wir das schauen heute. Damals, vor 15 Jahren und so, habe ich fast alleine in Europa gespielt. Und heute haben wir viele Frauen, viele Männer. Überall haben wir brasilianische Handballspieler auch. Und dann, ich glaube, dass mein erster Weg nach Deutschland zu gehen, wenn ich damals nach Deutschland gegangen bin, habe diese offene Tour gemacht für andere Brasilianer, Männer und Frauen in Europa zu spielen. Heute die Mannschaft, ich habe nur eine oder zwei Spieler, die in Brasilien spielen. Alle anderen spielen in Europa und heute auch in großen Clubs. Thiago spielt schon in Barcelona seit 5 Jahren. Raniel war in Barcelona, jetzt in Bukarest. Brian jetzt spielt in Montpellier. Rogério leider verletzt, aber war in Melsungen, wechselt jetzt nach Montpellier auch. Und wir haben schon ein paar Leute in guten Vereinen in Europa. Und das haben viele, viele gewechselt.
Da hast du einen richtigen Punkt getroffen, weil natürlich das auch hilft für den brasilianischen Handball auf Dauer, also nicht nur für eine kurze Zeit für einen Spieler. Aber lass uns da nochmal kurz über dich persönlich sprechen. Du hast ja gesagt, du bist damals eigentlich der einzige Brasilianer im europäischen Handball gewesen. Du warst 22 Jahre alt. Hattest du Angst vor diesem Abenteuer?
Das überhaupt gar nichts. Ich glaube, wegen das ist so gut gelaufen, weil ich habe immer viele, viele Spaß, ja, und die Leute haben das gesehen in meinen Spielart. Und ich komme auf eine gute Familie und gute Gegner auch. Und habe meine Mutter oder meine Familie immer gesagt, wenn etwas passiert, kommen Sie zurück und wir sind da. Und das ist überhaupt kein Problem. Mache das wie deine Urlaub. Und mein Urlaub wäre danach meine Arbeit gewesen. Und das war schon sehr, sehr gut. Und ich habe nie Angst. Und deswegen, ich glaube, dass ich es geschafft habe, so lange in Europa zu bleiben.
Überlegen wir jetzt auch mal, was du gerade gesagt hast mit den auch Spielerinnen, die in Europa spielen. Brasilien, also die Frauen, sind 2013 Weltmeister geworden. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es gibt immer noch einige Spielerinnen, die in Europa spielen, die auch ein gutes Niveau haben, vor allem in der European League. Also da hat sich etwas verändert. Wir sprechen aber natürlich über die Männer, das ist ganz klar. Und ich kann mich auch erinnern, 2019 bei der Weltmeisterschaft hat Brasilien in einer Gruppe mit Deutschland gespielt und alle mochten immer diese brasilianische Mannschaft. Aber das Problem ist, Bruno, der Erfolg, der ist nicht so richtig da. Also Platz 17 bei der letzten Weltmeisterschaft, Platz 18 bei der Weltmeisterschaft 2021. Ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem, ja sagen wir, nackten Ergebnis, also der Platzierung. Du auch oder ist das in Ordnung für Brasilien?
Ja, wir haben auch ein super Ergebnis gegen Deutschland in 2016. Wir haben gewonnen in der Olympiade, in der Gruppe. Hennes 2016 in Gruppe haben wir Deutschland geschlagen. Und wir haben dieses Niveau, aber 2013, wie du gesagt hast, sehr gut. Die Frauen sind Weltmeister geworden. Und die haben eine dänische Trainer damals. Das hat sich alles so geendet. Der 18 Spiel. Die Art zu vorbereiten, so ein Spiel. Und jetzt, ich glaube, die Männer brauchen auch einen nächsten Step. Vielleicht ein internationaler Trainer wird besser, weil die ganzen Jungs heute schon in diesem europäischen Handball sind. Und wir sind natürlich enttäuscht, weil die Plätze sind nicht so hoch, 17, 18. Aber wir schauen, dass wir immer verbessern. Ja. Wir schauen jetzt schon ein paar Jungs, die in der Nationalmannschaft kommen, mit schon einem guten Niveau. Ja, wir reden über Brian zum Beispiel, der spielt jetzt Montpellier, der ist sehr jung, ne, 21 Jahre alt und spielt schon in der Europa-Liga sehr gut, macht eine sehr, sehr ordentliche erste Liga in Frankreich und dieser Junge vor 2 Jahren oder 3 Jahren, der hat in Brasilien gespielt und heute er ist schon eine wichtige Person für unsere Mannschaft. Ich glaube, die junge Generation kommt schon besser und das werde ein bisschen so mittellang dauern, einen besseren Platz zu haben.
Du sprichst übrigens über Brian Monte, also so sprechen wir das in Deutschland aus, ja. Nur damit die Hörer auch wissen, von wem die Rede ist. Der spielt in Montpellier. Ich habe ihn auch schon kommentiert im internationalen Handball. Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm. Er hat bei der Olympia-Qualifikation auch sehr, sehr gute Spiele gemacht. Ein ganz, ganz junger Spieler, 21 Jahre alt. Also ich glaube, er kann wirklich ein Topspieler werden in der Champions League. Ist groß, ist kräftig, also ein sehr, sehr interessanter Spieler. Aber ihr habt natürlich auch ein bisschen Erfahrung und ich würde gerne von dir wissen, was ist denn die Erwartung in Brasilien? Was glauben die Leute, die sich mit Handball beschäftigen bei euch? Was ist möglich für diese Mannschaft? Ist das eine Mannschaft, die zu alt ist, wo jetzt junge Spieler kommen müssen? Was denkt man über diese Mannschaft?
Ja, das ist eine Mannschaft, die nicht so komplett sind, weil wenn du eine Spieler so wie Rogério, ne, 2,03 Meter, und wenn du verlorst, Rogério Moraes, das ist schon eine Mann mit Erfahrung, da ist der Deckung auch in der Mitte von der Deckung mit Thiago Petrus. Und wir haben nicht so hoch Erwartungen von dieser Mannschaft. Wie ich gesagt habe, diese Mannschaft ist sehr gut. Diese Mannschaft ist schon ein Mix mit den Jungs und Alten. Mit Thiago zum Beispiel spielt seine 4. Weltmeisterschaft. Und wir haben so Brian zum Beispiel in seine Äste. Und diese Kombination kann sehr, sehr gut werden. Aber ich spiele alle in Europa. Wir sind jetzt gerade vor 5 Tagen in Brasilien trainiert. Und dann gab es das alles so mit der Reise. Und der Trainer ist eine Brasilianer. Und ich glaube, das ist im Moment eine Fehler, weil wir brauchen einen europäischen Trainer. Weil die ganzen Jungs, ich spiele schon jetzt in Europa und ich glaube, das ist eine schwierige Situation für einen Mann, das Leben der Handball in Brasilien und trainiert vor 10 Tagen Männer, das sind in Hochleistung in Europa in guter Mannschaft. Und das von den Jungs ist ein bisschen auch manchmal ein bisschen enttäuschend. Das ist mein Gefühl. Ja? Ich sehe das. Das passt nicht so genau, diese Trainer und Mannschaft im Moment. Und deswegen haben wir nicht so hohe Erwartungen. Wenn die Jungs das Schlüssel haben und spielen für sie als Mannschaft, die sind schon kräftig, die sind schneller, die sind größer schon und ein bisschen Erfahrung mit Europa. Und das kann alles passieren in einem Spiel gegen Brasilien heute. Denn Brasilien richtig, richtig so eine Druck und schwer Spiel machen, aber wir können auch die Kopf flohen und das wächst so schnell und dann sind wir 5 oder 6 Tore hinter. Aber die letzte Meisterschaft, das wir gesehen haben, Brasilien nach und nach mehr und mehr schon der ganze Mannschaft von Europa auch. Und wir vorher, wir decken immer avanciert, so 3-2-1, heute decken wir 5-1 oder 6-0. Wenn von 10 Jahren her denke, dass Brasilien 6-0 decken, das wäre unmöglich für uns. Und heute schon mit diesen Jungs und großen Leuten in der Mikro von der Deckung, das möglich, das meine ich.
Also, was auch interessant ist, das muss ich gerade nochmal ansprechen, du hast gesagt, ihr habt halt einen brasilianischen Trainer. Der lebt in Brasilien, der sieht also die Spieler auch nicht regelmäßig. Er ist nicht in den Hallen, wo die brasilianischen Spieler spielen. Ihr hattet einen europäischen Trainer, einen sehr, sehr guten Trainer, Jordi Ribera aus Spanien. Der hat jetzt mit Spanien ein paar Titel gewonnen und Medaillen, also ein absoluter Top-Trainer. Ja, das könnte ein Problem sein, da hast du natürlich recht, diese Distanz, weil man muss die Spieler, die man trainiert, das ist meine Meinung, man muss diese Spieler sehen.
Ja, und heute, dieses Projekt, das war ein Projekt für 2016, wenn wir die Trainer, so spanische Trainer geholt haben. Ich bin noch in der Zeit in der Nationalmannschaft und habe auch mit Jordi trainiert. Und das war so gut, dass er eine große Organisation gemacht hat, dass er fast alle jungen Trainer und Spieler gesehen haben und habe Brasilien so ein Kontinent, ja, das mega groß Land, ist einer von den 5 größten Ländern der Welt. Und Jordi hat eine große Arbeit gemacht, dass heute immer noch wir profitieren von das, von den Jungs, die damals eine andere Handball gesehen und habe auch die Möglichkeit zu denken, ah, ich kann vielleicht einen Tag in Europa zu spielen. Aber über das, wir sehen, wie gut Jordi war mit dem Ergebnis mit Spanien danach. Und die Arbeit, die er gemacht hat in Brasilien, war auch sehr, sehr gut. Und deswegen finde ich, auf diese große Strecke, wir brauchen wieder einen so richtig guten Nationaltrainer, der möglichst diese Abenteuer mit Brasilien machen. Und kann sehr, sehr gut passieren mit diesen jungen Leuten.
Das ist ja sowieso interessant. In der Hauptrunde in Oslo wird Brasilien gegen Spanien spielen. Es ist übrigens eine Vorrundengruppe mit Norwegen, Portugal, Brasilien und den USA. Und bei allem Respekt für die USA, sie haben mittlerweile ein paar bessere Spieler. Aber ich denke, Brasilien sollte dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Oder siehst du das anders? Also da ist Brasilien Favorit gegen die USA.
Ja, wir glauben, dass wir schon dieses Spiel gegen die USA gewinnen. Und wir brauchen auch diese Punkte. Aber natürlich haben die USA sie verbessert. Ich war schon ein paar Mal in den USA zu sehen und ich kenne sehr, sehr gut die Leute, wo vor 10 Jahren ein bisschen gepflanzt sind. Und jetzt kommt natürlich auch mit der nächsten Olympiade in Los Angeles, da werde schon viele, viele gearbeitet, dass eine gute Mannschaft zu haben in den nächsten 4 Jahren. Aber ich denke, das ist noch nichts fertig, diese Arbeit in USA. Und im Moment finde ich Brasilien besser.
Aber natürlich Portugal und Norwegen, das sind zwei ganz starke Gegner. Trotzdem wichtig, dass man diese Erfahrung sammelt, dass gerade die jungen Spieler einige Spiele machen können auf hohem Niveau. Dann in der Hauptrunde nicht nur Spanien, sondern auch Schweden. Und bei Japan und Chile, da müssen wir mal abwarten. Aber mit Sicherheit wird Brasilien in der Hauptrunde spielen. Bruno, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit jemandem zu sprechen, der nicht mehr so präsent ist in Deutschland im Handball. Es war mir eine große Freude und ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir alles Gute für deine berufliche Zukunft und hoffe, dass wir irgendwann mal die Gelegenheit haben, persönlich miteinander zu sprechen. Und bevor wir jetzt die kurze Pause machen, der Hinweis, gleich geht's in die Gruppe F mit Schweden, Spanien, Japan und Chile. Also bleibt dran. Wir gehen in die nächste Gruppe bei dieser Weltmeisterschaft. Eben haben wir über die erste Gruppe in Oslo gesprochen. Das ist eine sehr starke Gruppe mit Norwegen, Portugal, Brasilien und den USA. Aber die nächste Gruppe ist auch sehr interessant. In Oslo ebenfalls spielen Spanien, Japan und Chile. Und vor allem Schweden. Schweden war vor allem in den 90er Jahren eine unglaublich dominante Mannschaft. Und ich freue mich, dass einer der Spieler von damals jetzt mit dabei ist. Er ist Weltmeister geworden 1990 und 1999. 4-mal Europameister, 3-mal hat er Olympiasilber gewonnen. Also fast alles, was man als Spieler überhaupt gewinnen kann mit einer Nationalmannschaft. Ich sage hallo und herzlich willkommen an Magnus Andersson. Hallo Magnus.
Ja, hallo. Vielen Dank. Danke. Alles gewonnen, aber 3-mal Olympia-Finale verloren, das ist nicht alles.
Oh, ist das noch oft Thema, wenn du Interviews gibst, dass du gefragt wirst zu diesen Finalspielen?
Ja, ein bisschen. Ich war letzte Woche in einem schwedischen Pod und da haben wir viel über diese Olympiade 96 gesprochen. Aber ja, wenn wir reden über Medaillen, dann kommt oft diese, wir haben alles gewonnen, aber leider 3-mal Silber. Ja.
Ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, also ihr habt damals auch gegen Mannschaften gespielt, die extrem gut waren. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an dieses Olympiafinale 2000 gegen Russland. Ihr habt ja gegen Mannschaften verloren, die auch eine unglaubliche Qualität hatten. Also das darf man nicht vergessen. Ja, ihr habt 3-mal ein Finale verloren, aber andere, die kommen gar nicht in ein Olympiafinale. Das kann man auch positiv sehen.
Ja, aber so ist das. 92 und 2000, das ist nicht so schwer. Das waren zwei gute Spiele von unserer Seite gegen eine unglaublich gute Mannschaft. 96, Kroatien war eine gute Mannschaft, aber wir haben mit 11 in der Gruppe geschlagen und da ist es 20 Minuten, waren wir nicht da. Das tut weh. Wir haben leider mit einem Tor verloren, aber es war minus 9 oder 10 nach 20 Minuten. Und ja, das ist etwas schade, aber so ist das.
Das kann man dann aber auch wahrscheinlich nie vergessen. Du hast, denke ich, also so wie du das jetzt gerade erzählst, extrem gute Erinnerungen an dieses Spiel.
Normal nicht, aber das ist nur fast dieses Spiel, ist das. Und ich habe so viel über dieses Spiel gesprochen und dann bekomme ich auch viel Information von allen anderen Leuten.
Okay, wir wollen aber natürlich jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern wir wollen über die Gegenwart, über das Aktuelle sprechen. Ich habe es ja gerade gesagt, ihr seid sehr dominant gewesen mit der schwedischen Nationalmannschaft in den 90er Jahren. Zweimal seid ihr Weltmeister geworden, viermal seid ihr Europameister geworden und eben in diesen Olympiafinals seid ihr auch mit dabei gewesen. Und nach 2002 hat es sehr, sehr lange gedauert, bis es eine neue schwedische Generation an extrem guten Spielern gegeben hat. Vielleicht kannst du mal erklären, warum es diese Lücke gegeben hat, dieses Loch. Warum hat es so lange gedauert, ich sage mal circa 15 Jahre, bis Schweden wieder erfolgreich war?
Das ist richtig schwer zu sagen, aber ich denke, wir haben eine Mannschaft, die ist fast 15 Jahre zusammengespielt. Wir haben etwas vergessen, die neue Generation. Darum, wie war erfolgreich? Ich, Löfgren, Wislander, ja, alle waren etwas älter, wann wir haben aufgehört. So, ich denke, wir haben etwas vergessen, die neue Generation in der Mannschaft zu integrieren. Und das kann ein Problem sein, aber ja, wir waren unglaublich erfolgreich und dann auch mit anderen Ländern kommt, wie Frankreich, jetzt Dänemark und ich bin unglaublich stolz und auch froh und Schweden ist zurück in diese und die haben eine unglaublich gute Mannschaft und hat auch schöne Ergebnisse der letzten 4-5 Jahre.
Ja, absolut. Und auch verdient. Also die Erfolge, das war kein Glück, sondern man hat wirklich tollen Handball gespielt. Und es ist interessant, dass du sagst, dass ihr eigentlich vergessen habt, die junge Generation zu integrieren. Das sieht man übrigens auch. Du hast zum ersten Mal für Schweden gespielt 1988 und dann über viele, viele Jahre über 300 Länderspiele. Das ist eigentlich unglaublich. Und dann ist es natürlich schwer, eine neue Generation zu integrieren, weil ihr ja auch eine Gruppe wart von Spielern, die gerne zusammengespielt hat und ihr wart erfolgreich die ganze Zeit.
Ja, so ist das. Ich meine, Wislander, Ola Lindgren, Per Kalén, Staffan Olsson. Ja, wir haben alle über 300 Länderspiele und ich denke, Staffan und Ola haben fast 17 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und Wislander auch. So, das ist schwer, in Mannschaft zu integrieren und die war auch unglaublich gut in dieser Zeit und in den Top 3 gespielt. So klar, das wird schwer für eine neue Generation da unterzukommen.
Ja, also unglaubliche Zahlen. Sensationell, wie ich finde. Es war damals eine ganz andere Ära Handball. Es hat sich viel verändert. Aber nochmal jetzt natürlich zur Aktualität. Schweden, ist diese Mannschaft, diese aktuelle Mannschaft wieder ein Kandidat für eine Medaille? Das ist ja erstmal die wichtigste Frage. Man hat ein bisschen Pech gehabt mit der Auslosung.
Ja, ich weiß nicht, mit der Auslosung. Für mich ist im Moment so, arbeite ich in Portugal und habe da gemacht, die letzten 7 Jahre. So, ich habe nicht so viel Kontakt mit schwedischer Handball mehr, aber klar, ich finde, wie Felix Klar und Oskar Bergendahl ist auch zwei unglaublich wichtige Spiele für Schweden. Klar, die haben auch andere gute Spieler, aber zwei Spiele, so ist wichtig. So, das war etwas schade für die Nationalmannschaft, für den neuen Trainer, zu anfangen mit so wichtigen Spielern, so kann nicht dabei sein. Aber ich finde, die haben eine tolle Mannschaft und die spielt ein schönes Handball. So, ich bin gespannt, was diese Weltmeisterschaft machen kann.
Das ist natürlich ein Problem mit Felix Klar und Oskar Bergendahl. Bergendahl ist ein unglaublich guter Abwehrspieler. Er war schon bei einer Europameisterschaft der beste Abwehrspieler, also wurde dazu gewählt. Und bei Felix Klar muss man auch sagen, ich hatte den Eindruck, bei Olympia, wenn er gespielt hat, war das Spiel flüssiger. Es hat besser funktioniert als mit Jim Gottfriedsson. Jim Gottfriedsson ist natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Spieler, aber vielleicht nicht mehr absolute Topklasse wie vor 2, 3 oder 4 Jahren. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn als Trainer?
Na, also ich finde, beide ist unglaublich gute Handballspieler. Felix Klar, letztes und vorletztes Jahr, war vielleicht einer der besten Spieler der Welt, finde ich. Und auch mit Oskar Bergendahl in Abwehr hat mich ganz überrascht, zusammen da mit Dari und mit Karlsbergård in Abwehr, war unglaublich wichtig für die Mannschaft. So klar, das fehlt ein Abwehrspieler und ein richtig guter Kreisläufer. Aber ich finde, beide Nationaltrainer haben jetzt Ulle Scheffert genommen und er hat auch eine gute Saison, finde ich, in Rhein-Neckar Löwen. Und er spielt fast jede Woche auch in Bundesliga mit der besten Mannschaft der Welt. Und klar, er hat auch Qualität für Abwehr, aber dann muss man einen Wechsel machen, finde ich, in Angriff Abwehr. Und Schweden lebt viele Gegenstoße und gutes Abwehr.
Also siehst du das Problem eher in der Defensive als in der Offensive? Weil ich würde mir denken, wenn Felix Klar fehlt und Schweden ist im Positionsangriff, dann ist das das größere Problem. Du siehst das anders? Du denkst, die Defensive ist das größere Problem, weil Oskar Bergendahl nicht mit dabei ist?
Nein, das denke ich nicht. Klar, wenn Darje und Karlsberg, dann finde ich auch Möller, hat mich überrascht. Hier ist der junge Kerlsson, ist auch nach Aalborg gegangen und er hat auch eine ganz gute Saison gemacht. Aber er hat nicht so viel Erfahrung von Nationalmannschaft. Aber klar, er hat dieses Jahr in Champions League gespielt gegen Topmannschaft. So, ich hoffe, dass er der Mannschaft auch in Abwehr helfen kann. Klar, mit Felix Klar und Gottfridsson, jetzt liegt alles etwas mehr für Gottfridsson. Wenn du Felix Klar und Gottfridsson hast, dann kann man immer etwas mehr. Welche hat der Tag? Man braucht vielleicht nicht 60 Minuten spielen. Und das ist wichtig auch, finde ich, dass Gottfridsson auch etwas Pause bekommen kann. Jetzt ist auch Edvard schon dabei. Habe ich nicht so viel von ihm gesehen. Ich gucke in Hannover. Ich war auch die letzten paar Spiele in Olympiade. Hat er richtig gut gespielt. Wenn Felix Klar nicht mehr spielen könnte, dann kommt Edvard schon dabei. Und ja, ich finde, die haben eine tolle Mannschaft. Eine richtig gute Mannschaft. Aber klar, die andere Länder hat auch eine super tolle Mannschaft. So, wie lang das reicht, kann man über die Medaille spielen? Ja, das weiß ich nicht richtig. Aber ich hoffe das.
Ich glaube schon, weil ich finde ganz entscheidend, dass diese schwedische Mannschaft mittlerweile weiß, was sie können. Also dieses Verständnis in die eigene Stärke, der Glaube an die eigene Qualität, dass man weiß, wir können immer in ein Halbfinale kommen, weil wir gut genug sind. Das hat für ein paar Jahre gefehlt und jetzt ist das wieder zurück, als man dann angefangen hat, auch 2018 mit dieser Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Kroatien. Und seitdem tritt diese Mannschaft ganz anders auf. Hast du auch diesen Eindruck?
Ja, das habe ich. Und ich denke, die Mannschaft weiß, dass die haben Qualität. Die haben unglaublich viel Qualität. Aber man muss auch das so sehen, dass Auslosung, welche Mannschaft bekommt man da im Halbfinale oder im Viertelfinale oder wo, welche spielt man gegen. Schweden haben letztes Mal etwas Pech. Die haben, denke ich, ein Punkt da oder Spanien, wenn die haben Spanien etwas höher geschlagen, dann haben die nicht Dänemark im Halbfinale bekommen. So, das ist etwas so auch gegen die beste Mannschaft, dann ist das so eng und man soll dann auch etwas Glück haben und das kann ein schlechtes Tag, dann verliert du gegen alle Mannschaften.
Ich kann mich natürlich noch gut erinnern, vor einem Jahr gab es dieses epische Halbfinale gegen Frankreich mit diesem Tor von Elohim Prandi. Du wirst dich auch noch daran erinnern. Hat man in Schweden lange darüber diskutiert? War das ein sehr großes Thema, weil die Mannschaft ja dann im Spiel um die Bronzemedaille gegen Deutschland sofort wieder richtig gut war? Sie hatten alle sehr viel Wut. Sie waren, ich sage das jetzt mal so, sie waren angepisst. Das haben die Spieler mir auch gesagt, als ich mit ihnen gesprochen habe. Sie waren richtig sauer, weil sie wussten, das war kein reguläres Tor. Also wie lange war das Thema und hat die Mannschaft das nochmal extra motiviert? Was war so dein Gefühl damals?
Ja, ich denke, die sind nicht extra motiviert, nur darum diese Tor. Aber klar, das war ein Thema, nicht nur in Schweden, ich denke in der ganzen Handballwelt für ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Und klar, das war in Schweden in Zeitungen und im Fernsehen war ein Thema für ein paar Tage oder eine Woche. Und ich bin nicht viel mehr in Schweden und habe nicht das mitbekommen, wie alles, was die schreit oder was die reden über diese Tor. Aber klar, das war unglaublich, ich weiß nicht, was man soll sagen in Deutsch. Das war Pech oder das war traurig oder das war... Aber war schade für die Mannschaft, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht und das war schade.
Auf jeden Fall war es ein Spiel für die Geschichtsbücher des Handballs, so viel ist klar. Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, du bist nicht mehr so oft in Schweden oder du hast nicht mehr so großen Kontakt. Ich möchte zum Abschluss unseres Gespräches noch ein paar Worte mit dir sprechen über Portugal. Du kennst diese Mannschaft natürlich sehr gut. Du bist jetzt zum zweiten Mal Trainer des FC Porto. Ein paar der älteren Spieler sind nicht mehr mit dabei. Sie haben aber so unglaublich junge, talentierte Spieler. Wie stark siehst du diese portugiesische Mannschaft? Was kann die erreichen? Sind die vielleicht schon gut genug für eine Medaille, wenn man sieht, was Sporting in der Champions League macht? Sie spielen jetzt mit den Costa-Brüdern zum ersten Mal in der Champions League. Sie sind direkt richtig gut mit dabei und sie sind ja ein potenzieller Gegner von Schweden dann in der Hauptrunde, also nicht potenziell, sie werden in der Hauptrunde definitiv gegeneinander spielen. Was kann diese portugiesische Mannschaft erreichen?
Ja, aber ich denke nicht Medaille. Ich hoffe das. Die haben Qualität, aber ich weiß nicht, ob Portugal gut genug in Abwehr und Torhüter im Moment, wenn man das vergleichen mit allen anderen Top-Nationen. In seine besten Tage, wenn die ein super Spiel macht, kann der alle schlagen, klar. Aber über eine Weltmeisterschaft, die haben eine unglaublich interessante Mannschaft, finde ich. Die haben Qualität. Unsere Torhüter von Porto, Diogo Rema, ein wichtiger Spieler für Portugal, aber man vergisst, dass er ist nur 20 Jahre alt. Und nach alles da passiert mit Alfredo Quintana, so haben wir hier ein bisschen Problem, finde ich, in diese Torhüterposition. So, ja, ich hoffe, die richtig gut spielen kann und die haben in fast jeder Position unglaublich interessante Spieler. Was du haben gesagt, mit dieser jungen, neuen Generation, mit der Costa-Brüder und Miguel Martins, Rui Silva, die spielt ein schönes Handball, finde ich. Schnell und kreativ, unglaublich gut mit diesen 2-2 mit dem Kreis. Aber ab da bin ich etwas gespannt, wie. Die haben Qualität auch in Abwehr, aber oft so verliert etwas Geduld und gegen so beste Mannschaften braucht man einen besseren Plan haben, finde ich.
Ich bin sehr gespannt, was mit Portugal passiert in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann Martim und Kiko Costa sagen, ja, wir möchten mal woanders spielen. Es gibt sehr viele Gerüchte, dass sie vielleicht nach Barcelona gehen oder eventuell ganz woanders hin. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Danke auf jeden Fall, Magnus, für deine interessanten Einblicke in den schwedischen Handball und auch ein bisschen in den portugiesischen Handball. Mal gucken, diese beiden Mannschaften, ja, die sind äußerst interessant, ja, auch bei Portugal finde ich, in den nächsten, habe ich ja gerade gesagt, 2, 3, 4 Jahren kann das extrem spannend werden, ob diese Entwicklung so weitergeht oder ob sie vielleicht ein bisschen stagnieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute zweite Phase der Saison mit dem FC Porto. Ihr seid ja auch in der European League noch mit dabei, da geht es ja dann unter anderem gegen den THW Kiel und wir machen jetzt hier die nächste Pause und dann sprechen wir über die nächste Gruppe. So, es geht weiter von der Gruppe F, kommen wir in die Gruppe G. Gespielt wird in Zagreb, mit dabei ist Island, immer eine interessante Mannschaft, Kuba und Kap Verde, aber vor allem Slowenien. Und ich spreche jetzt mit einem Spieler, den ich immer gerne habe spielen sehen. Er war im rechten Rückraum unterwegs und er hat gespielt in Deutschland für Wilhelmshaven, den THW Kiel, den HSV, Gummersbach und nochmal kurz für den TuS in Lübecke und er heißt Roman Pongartnik. Hallo Roman, ich grüße dich.
Hallo, guten Tag.
Was machst du eigentlich gerade? Hast du mit Handball zu tun? Hast du Mittagspause? Was ist los bei dir?
Jetzt momentan habe ich eine Pause, weil ich habe morgen meine Aufgabe schon fertig gemacht. Ja, ich bin jetzt wieder eineinhalb Jahre zurück in Handball gekommen. Ich war früher ein bisschen Pause gehabt und ich war früher bei Handballclub Celje. Und jetzt bin ich bei Gorenje Velenje. Da bin ich Direktor von Club und ja, wir machen auch eine gute Dinge mit jungen Leuten und das freut mich. Das kann ich wieder was mit jungen Leuten zusammen machen und ein bisschen diese meine Erfahrung weiterzubringen.
Das ist ja immer das Geheimnis des slowenischen Handballs. Immer wieder neue, junge Spieler. Aber ihr seid kein Land mit 20 Millionen Einwohnern. Wie macht ihr das, dass es immer wieder junge Talente im Handball gibt?
Ja, nicht nur im Handball, im ganzen Sport hier in Slowenien. Wir haben richtig gute Leute, gute Mannschaften und so. Keiner weiß, wie kann das passieren. Wie gesagt, für uns ist nicht so viel. Aber ein großer Vorteil ist, wir haben eine gute junge Schule, gute Leute, die trainieren, die Jungs. Wir haben eine gute Möglichkeit, auch dann mit Halle und so, dass wir kann das Übung machen. Und ja, das ist ein Vorteil, dass wir sind ein sportliches Land und alle leben von diesem Sport. Und das ist sehr wichtig, weil in dieser Zeit, wo gibt's viele Probleme auf der Welt, wenn hast du zu tun, was mit Handball oder mit Sport, ist immer gut. Und ja, das ist gut. Und auch in Handball ist so, wir müssen kämpfen. Wir haben nicht so viel Geld wie zum Beispiel da in Deutschland, weil das ist Handball ist die stärkste Liga auf der Welt. Aber trotzdem mit einer guten Leistung, mit einer guten Verbindung mit jungen Leuten, mit Schule. Wir kämpfen und wir kriegen immer was dahin. Und ja, das läuft schon ein langes Jahr und ich hoffe, dass wir das noch dauern.
Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe immer großen Respekt für Länder, die nicht so groß sind. Glaubst du, weil das ist eine große Diskussion in Deutschland, auch im Handball, besonders im Frauenhandball, dass es ein Vorteil für Slowenien ist, dass das Land nicht so groß ist? Wenn man zum Beispiel von Ljubljana nach Celje fahren will, dann braucht man nicht 5 oder 6 Stunden, sondern es geht relativ schnell. Glaubst du, es ist ein Vorteil im Sport für die Jugend?
Okay, wenn wir schauen jetzt so, dann ist ein Vorteil, ne? Weil jeder weiß, lange Reise, was bringt das? Ne? Aber dann ist das zweite Problem, wenn slowenische Mannschaft spielt in Europa, dann ist diese Reise um die Welt und so, und dann geht auch lange Reise. Und dann ist ein bisschen Problem, dass du spielst jetzt in 2 Fronten, sagen wir so, Nationalliga und dann noch Europapokal und dann kommt noch Nationalmannschaft und das ist dann riesen viel. Ich sage so, jeder Sportler weiß, was das bedeutet. Ne? Und ich gehe nicht so aus, dass das ein Vorteil ist, aber ist schon gut. Du kannst dann mehr Zeit bringen für Training. Diese Regeneration ist nicht so lange wie bei einer langen Reise oder wenn du bist die ganze Zeit unterwegs. Ja, aber wir leben mit diesem kleinen, schönen Land und das bringt auch einen Vorteil. Ja.
Lass uns jetzt natürlich über das sprechen, warum ich dich eingeladen habe, eure Nationalmannschaft. Eine Nationalmannschaft, die sehr interessant ist, weil ja die Art, wie Slowenien Handball spielt, die begeistert uns immer. Schneller Handball, technisch guter Handball, wenige Shooter. Du bist Shooter gewesen, aber du konntest natürlich auch sehr gut Handball spielen. Was ist das aktuell für eine Mannschaft? Wie ist die Qualität dieser Mannschaft deiner Meinung nach mit einem Trainer, Uroš Zorman? Ich glaube, mit dem du vielleicht noch ein paar Spiele zusammen gemacht hast in der Nationalmannschaft.
Ja, ich habe mit Uroš zusammen gespielt und so. Er war auch wie Spieler, genauso wie jetzt als Trainer. Er wollte 100% von Spieler rauskriegen. Er will immer gewinnen. Er ist so ein begeisterter Typ. Er ist nicht so beliebt bei Medien und so, aber trotzdem, er weiß genau, was er macht. Und das ist auch ein Vorteil. Er wollte diese Disziplin da im Spiel haben. Slowenische Spieler sind diszipliniert. Zum Beispiel ein paar junge Leute spielen auch in Deutschland. Jeder weiß, dass für uns ist kein Problem, wenn du viel trainierst. Wenn du musst viel, keine Ahnung, Video gucken und Analyse machen. Und das bringt auch einen Vorteil, dass du kannst dann schneller sie entwickeln. Ne? Und diese Mannschaft, ja, oder slowenische Leute, die sind immer schnell, gut. Ball geht schnell durch die. Aber wir haben keinen richtigen Shooter. Okay, da ist ein einziger Maćkošek, aber er ist sehr wichtig für unsere Deckung, Abwehr. Aber trotzdem, Handball ist kollektiver Sport und das ganze Kollektiv muss zusammenpassen. Und die Jungs verstehen Handball, verstehen Sport und ja, wahrscheinlich deswegen, wir spielen so gut und wir haben so gute Leute da, besonders auf Mitteposition, dass die kann richtig einen modernen Handball spielen.
Ja, einen super modernen Handball. Also wenn ich sehe, was Domen Markus für ein Spieler ist, unglaublich. Also ein toller Spieler. Miha Sarabets ist nicht mehr der jüngste Spieler, aber wir kennen ihn natürlich sehr gut aus seiner Zeit beim THW Kiel. Domen Novak spielt sehr gut in Wetzlar und wird nach Flensburg wechseln. Also es ist jede Menge Qualität in dieser Mannschaft. Habt ihr aber auch Weltklasse in dieser Mannschaft?
Wir haben keinen, kann ich so sagen, Weltklasse-Spieler. Ne? Die sind richtig gute Leute, wie hast du schon gesagt. Die spielen in Top-Mannschaften mit Top-Leuten da daneben. Und ja, wahrscheinlich ist das auch ein Vorteil, dass wir haben keinen Weltstar-Spieler da, wie Nikola Karabatic oder Andreas Wolf bei Deutschland oder Matthias Gitzel oder kann ich noch sagen, welche Spieler. Aber wir sind so wie kollektiv stark. Wir haben eine gute Mischung mit jungen Leuten, die haben weniger Erfahrung. Und mit dem bisschen die Leute, die haben schon Erfahrung. Maćkošek, Blagotinšek, Zarabec, wie hast du gesagt. Da ist Makut, Novak, Jovičić, Horžen da auf Kreis. Die sind junge Leute, die haben schon ein paar Spiele gemacht in der Nationalmannschaft. aber die kommen da hinten, die haben Hunger. Und das ist sehr wichtig. Und wenn das alles zusammenpasst, wenn du hast eine gute Deckung, auch in Torwartposition, wir sind gut besetzt. Alle drei Torhüter sind richtig gut, die spielen eine wichtige Rolle auch in seinem Verein. Und ja, wenn du hast noch ein bisschen Glück und wenn du erreichst ein gutes Tag, dann die kann richtig gutes Handball machen.
Ich möchte mit dir noch über ein paar andere Spieler sprechen, aber auch nochmal über das System von Uroš Zorman. Ich kann mich erinnern an sein erstes Turnier als Trainer. Da hat er ganz wilde Sachen gemacht. Er hat mit einem extra Rückraumspieler gespielt und er hat mal mit einem Abwehrspieler gespielt, der hinten geblieben ist. Also ganz, ganz verrückte Sachen. Ist er denn so ein verrückter Charakter, weil du eben gesagt hast, dass er vielleicht nicht so der Typ ist, der in den Medien beliebt ist?
Er denkt über Handball sehr viel und das ist wichtig. Nicht, dass er jetzt verrückt, aber er wollte probieren was Neues. Und wenn du willst was Neues machen, du musst richtig gut kennen deine Mannschaft. Und das, diese Aktion, was hast du gesagt, ohne da Mittelmann oder mit 6 oder 5 Leute, das passiert, weil wir haben richtige, gute, junge Leute, die kann schnell Ball bewegen, die haben schnelle Beine. Und wenn Kreisläufer steht jetzt da hinten, er stört noch. Und deswegen hat er gesagt, lieber, dass er geht weg und dass die schnellen Leute, die spielen diese Aktion da. Und das war schon eine Überraschung. Nein, er hat solche Dinge schon gemacht. Und du kannst deine Gegner ein bisschen überraschen. Und zweite, dass du zeigst, du willst was Neues probieren. Weil im Handball kannst du nicht viele Möglichkeiten, was Neues zu machen.
Ich möchte von dir gerne wissen, obwohl du gerade gesagt hast, dass, ja, dass dieses Kollektiv wichtig ist, als Mannschaft zu spielen für Slowenien. Wer ist deiner Meinung nach der wichtigste Spieler in diesem System von Uroš? Ist das Alex Vlah?
Nein, das ist meiner Meinung nach, das ist Maćkovšek. Borut Maćkovšek, da im Mittelblock, er ist eine sehr wichtige Person. Wenn er spielt da, er hat so diese Erfahrung, da er dann zieht mit auch Nebenleute, zum Beispiel Blagotinschuk oder auch in Vlah hat dann mehr Platz da vorne, da er kann was machen. Und er ist, meiner Meinung nach, er ist dieser Mann da, weil wir haben schon oft mal gesehen, wer hat ein bisschen Probleme mit Verletzung, wer ist nicht dabei, geht schon ein bisschen ein Problem da, weil wir sind so eine Mannschaft, dass jeder Spieler ist wichtig. Und wenn einer fehlt auf dieses System, gibt schon ein Problem. Weil du hast nicht jetzt gleiche Mann auf gleiche Position. Wahrscheinlich kommt da eine andere, das ist ein bisschen anderes als diese erste. Und dann muss schon ein paar Dinge klappen, dass alles läuft. Ne? Und meiner Meinung nach, Maćkovšek ist ein sehr, sehr wichtiger Mann da. Ja.
Was glaubst du denn oder was glaubt man in Slowenien, was ist möglich für diese Mannschaft? Wir wissen ja in dieser Gruppe Island, ich denke, das ist ein 50-50-Spiel. Kuba, da wird man gewinnen, gegen Kap Verde wird man gewinnen. Was ist drin für Slowenien? Was kann Slowenien erreichen bei dieser Weltmeisterschaft?
Ja, wie jetzt ein bisschen lesen durch die Medien, wie ich höre, Island hat ein bisschen Probleme da mit Verletzung. Heute habe ich auch Info bekommen, dass Aron Palmason spielt auch nicht. Er will nicht bereit für diesen Weltmeister, dass er ist auch verletzt. Der Slowenien muss weiterkommen, das ist klar. Jetzt ist nur Frage, aus dieser Gruppe C geht mit Punkten oder ohne Punkte. Ne? Das müssen wir realistisch sein. Aber wir Slowenien werden so ein bisschen immer zurückhalten. Wir wollen nicht jetzt laut sagen, was wir wollen. Wir immer sagen, ja, gehen wir Schritt zum Schritt, Spiel zum Spiel. Aber nach diesem guten Spiel da bei Olympia, wir müssen eine größere Erwartung haben, das ist klar. Ne? Wir haben da fast Medaille gewonnen, dieser 4. Platz, das ist wie Medaille für uns. Und wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben auch dann, wenn wir kommen aus dieser Gruppe, dann wir kreuzen mit Gruppe H. Da ist Kroatien, Argentina und Ägypten. Die gehen so aus, dass die kommen weiter. Bahrain ist nicht diese Qualität. Und dann ist alles möglich. In Fokus, alle haben so Viertelfinale. Und wenn das passiert, dann wird schon ein Riesenerfolg für uns. Und dann weiter geht, wer hat mehr Kraft, wer hat mehr gesunde Leute, wer hat auch ein bisschen dieses Glück da, weil im Sport musst du Glück haben. Aber das Viertelfinale muss realistisch sein. Und ja, wie kann das machen?
Das ist natürlich keine leichte Gruppe. Also wenn man dann aus dieser Gruppe rausgeht, noch mit Ägypten, Kroatien, dann ja Argentinien oder Bahrain, das ist ja egal, aber Ägypten und Kroatien haben extrem viel Qualität. Ist das dann überhaupt realistisch, ins Viertelfinale zu kommen?
Stimmt, Man muss realistisch sein. Wenn du bist Sportler, musst du nur diese großen Ziele haben. Und ja, da sind schon große Kaliber. Aber ein Vorteil für uns muss auch da sein, dass wir spielen in Kroatien, in Zagreb. Das ist 100 Kilometer weg von Slowenien oder 50 Kilometer weg. Ich gehe so aus, das kommen viele Fans da, das kommen viele Journalisten da, dass unsere Mannschaft bekommt eine richtig gute Unterstützung. Und momentan, wir leben auch auf diese Emotion da, auch wie Kroatien, wenn du spielst für sein Land, dann du zeigst das, das ist ein bisschen Besonderes. Und kann sein, dass es auch Vorteil, auch genau gegen die Mannschaft, was hast du gesagt, gegen Ägypten, gegen Kroatien, dass wir kann dann die schlagen oder mindestens eine gute Partie machen. Am Ende sehen wir, wo kommen wir.
Ich muss nochmal fragen, in Bezug auf Spieler, weil du gesagt hast, Kollektiv ist wichtig, Team ist wichtig bei Slowenien. Hast du aber einen Namen von einem jungen Talent für uns, wo du sagst, dieser Spieler in 2-3 Jahren wird richtig gut?
Ja, haben wir so einen Spieler. Er spielt momentan in Polen und das ist Bruder für unseren Kapitän von Blasz Janz. Das ist sein Bruder Mitja Janz. Er ist ein so Kraftpaket, spielt aus dem Mittelmann. Er hat richtig gutes Wurf und er ist so richtig Hunger. Er wollte Tor machen, er wollte gewinnen, er kämpft. Und wenn er bekommt diese Spielminute, er nutzt das. Und muss auch ein bisschen Glück haben. Er war jetzt verletzt, hat ein bisschen Probleme mit Verletzung, aber hat wieder zurückgekommen. Und ja, das ist sicher ein Mann, dass wir müssen über ihn sprechen, weil sicher ist Zukunft sein Vorteil. Ne?
Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Wenn du nur 100 Kilometer, 150 Kilometer fahren musst nach Zagreb, wirst du dir die Spiele angucken vor Ort?
Aber klar, ich schaue das immer nach und ich arbeite auch für unser slowenische Fernsehen. Bin ich da Co-Kommentator, dass ich begleite alle die Spiele. Auch gestern, wir haben ein Freundschaftsspiel gegen Katar gehabt. Ich war da, wir haben das übertragen. Ja, und ich bin 2 Wochen in Kroatien, in Zagreb und wir übertragen das und ich bin ganz nah da mit Mannschaft.
Na, dann hatte ich ja den perfekten Experten hier im Podcast und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Turnier, auch bei deiner Arbeit, die du da machen wirst als TV-Experte. Und dann haben wir noch eine letzte Gruppe, über die wir sprechen müssen. Wir haben gerade schon ein bisschen angedeutet, wer damit dabei ist. Es ist die Gruppe H, die auch in Zagreb spielt und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis sofort. Eine Gruppe haben wir noch, über die wir sprechen, und in der Gruppe H spielen in Zagreb, Ägypten, der Co-Gastgeber Kroatien, Argentinien und Bahrain. Und ihr könnt euch vorstellen, dafür einen Experten zu finden, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe mir Gedanken gemacht und überlegt und habe gedacht, Kroatien, das ist natürlich eine Mannschaft, die kommt auf jeden Fall weiter, hat vielleicht auch gute Chancen, sogar zum Finalwochenende zu kommen. Und dann habe ich bestimmt die Gelegenheit, nochmal über Kroatien zu sprechen, auch eventuell mit einem Kroaten selbst. Also gucken wir mal, was in dieser Gruppe sonst noch so möglich ist. Und natürlich ist Ägypten eine unglaublich interessante Mannschaft. Jetzt spricht aber der Durchschnittsägypter kein Deutsch, würde ich jetzt mal behaupten. Daher habe ich mir gedacht, ich rufe einen ehemaligen ägyptischen Nationaltrainer an. Und den habe ich jetzt in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Jörn-Uwe Lommel, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Du bist ja gleich zweimal ägyptischer Nationaltrainer gewesen. Einmal von 2003 bis 2005 und dann später nochmal von 2009 bis 2012. Dazwischen lag die Zeit bei den Füchsen in Berlin. Zunächst mal, wie kam es damals eigentlich dazu, dass die dich angerufen haben? Kannst du dich noch erinnern?
Ja gut, sowas vergisst man ja nicht, ne? Aber das waren für mich persönlich sehr, sehr angenehme und auch sehr erfolgreiche Aufenthalte. Da denkt man immer wieder gerne zurück.
Wie kam es denn damals dann genau zustande? War das etwas, womit du im Ansatz gerechnet hattest?
Ja und nein. Also ich bin nach meinem ersten Aufenthalt ein bisschen nicht freiwillig aus Ägypten weggegangen. Das war damals die Olympiade 2004. Wir hatten auch damals schon eine sehr erfolgreiche Mannschaft und war eine sehr schöne Arbeit. Aber ich musste aus privaten Gründen zurück nach Deutschland. Meine Frau war kurzfristig erkrankt und da die auch noch Berlinerin war und ist und auch zum gleichen Zeitpunkt Bob Hanning einen Trainer für sein Projekt Berlin gesucht hat, hat sich das angeboten. dass ich dann mich um meine Familie kümmere und gleichzeitig auch natürlich im Handball noch weiter arbeiten konnte. Das war dann der erste Aufenthalt. Und nachdem die Berliner Aufbauarbeit geleistet war und auch in Ägypten eine Anfrage war, die hatten ein bestimmtes Projekt vor, die wollten alles neu aufbauen, neu organisieren, weil auch damals der Präsident gewechselt hat. Und meine Freunde, die ich nach wie vor noch habe, sich an mich erinnern konnten, habe ich die Arbeit dann fortgeführt.
Also insgesamt waren es dann 5 Jahre als Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft, aber nicht nur.
Ja, das war ja nicht nur die A-Nationalmannschaft. Also ich habe gerade im zweiten Aufenthalt Jugend und auch die Junioren betreut bzw. aufgebaut und auch den kompletten Neuaufbau quasi mitgestaltet über Auswahlsystemen, wie man einfach in die Weltspitze zurückkommt. Und offensichtlich war das ja gar nicht so schlecht.
Nein, das war überhaupt nicht schlecht, denn wir sehen ja mittlerweile, dass der ägyptische Handball sich extrem gut entwickelt hat. Du bist bei deiner ersten Amtszeit in Ägypten 2004 auch Afrikameister geworden, was keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn Ägypten regelmäßig als großer Favorit in das Turnier geht. Aber wir wissen insbesondere, Tunesien auch zur damaligen Zeit war mit einer relativ guten Mannschaft gesegnet. Was war denn eigentlich deine Herangehensweise? Denn machen wir uns nichts vor, die Kultur und auch die Emotion, die Erwartungshaltung vielleicht auch in Ägypten ist eine andere als in Deutschland. Also wie bist du da rangegangen?
Also es war insofern leicht für mich, weil auch der ägyptische Handball durch Paul Tiedemann, einen ehemaligen Olympiasieger, Trainer aus Moskau, vorbereitet war. Und auch Hassan Mustafa, der jetzige IAF-Präsident, erstmal sehr gut Deutsch spricht. Er hat in Leipzig auch Sport studiert und auch immer deutschaffin war. Insofern waren die Anfänge für mich, die waren vorbereitet. Und zu dem Zeitpunkt hatte Ägypten auch schon eine tolle Mannschaft. Die waren immerhin in Paris, glaube ich, Dritter oder Vierter. Nur dieser Jahrgang war eben auch ja, überaltert. Und es musste ein Neuanfang auch gestaltet werden. Zu dem Zeitpunkt war ich frei. Ich wurde damals nach dem Aufstieg in Nettelstedt meines Amtes enthoben. Aber die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und insofern war der Aufenthalt, weil die Arbeit für Ägypten war natürlich dann der perfekte Übergang, auch international Erfahrungen zu sammeln.
Welche Schwierigkeiten hast du denn dort vorgefunden?
Schwierigkeiten natürlich sprachlich in erster Linie. Es ging natürlich nur über Englisch, weil mein Arabisch war natürlich nicht vorhanden. Aber ich hatte eben auch einen sehr guten Staff. Und die Leute sind eben auch da gebildet, sodass der Transfer über Englisch mühelos ging. Und auch vorher waren ja auch schon andere namhafte Trainer vor mir tätig, sodass die ägyptische Föderation mit ausländischen Nationaltrainern sehr gut arbeiten können und auch die Bedürfnisse wissen, um was es da geht. Und die Mentalität, sprich die Haltung der Sportler, war mir auch eigens. Insofern die Motivationslage war immer top. Es war einfach und leicht zu arbeiten.
Ja, jetzt hast du gerade die Mentalität der Ägypter im Hinblick auch auf den sportlichen Ehrgeiz schon angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? Ist dann immer 110% Einsatz auch im Training oder ist das im Spiel dann noch mal ein bisschen intensiver? Wie ist da so deine Wahrnehmung gewesen?
Ja, die Haltung, die sportliche Auseinandersetzung und natürlich auch der soziale Status. Also das ist einfach auch eine Riesenchance für sehr viele Sportler, ja auch Geld zu verdienen und auf sich aufmerksam zu machen, viele Vorteile dann eben auch im Rahmen der Nationalmannschaft zu genießen. Insofern lohnt es sich da auf jeden Fall, vollen Einsatz zu zeigen und versuchen, sich möglichst weit zu entwickeln.
Wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Kader schauen, da sind tolle Spieler mit dabei. Omaya hier, der bei Paris Saint-Germain spielt, ist natürlich das absolute Aushängeschild. Aber nicht nur er, sie haben tolle Kreisläufer, sie haben auch gute andere Spieler im Rückraum, wo ich immer wieder das Gefühl habe, oder sagen wir mal, ich wundere mich, dass nicht viel mehr von denen in europäischen Topclubs spielen, weil das toll ausgebildete Spieler sind und sie eine überragende Physis haben. Sie sind unfassbar körperlich und sie spielen auch eine sensationelle Abwehr. Vielleicht mit die beste Abwehr, die wir im Männerhandball weltweit überhaupt sehen können?
Das kann ich jetzt direkt nicht beurteilen, weil ich habe sie so auch nicht mehr wirklich in der Analyse. Aber es wundert mich nicht, ne? Weil die ganze Föderation auf Leistung eingestellt ist. Und auch meine Nachfolger waren ja auch alles wirklich hervorragende Fachleute. Und im Laufe der Zeit nimmt man da natürlich dann von jedem, der irgendwo einen Stempel hinterlässt, nimmt man was mit, sodass auch das Know-how und auch die Motivation, immer an der Leistungsspitze oben dabei zu sein, ist sehr groß. Warum und weswegen nicht noch mehr in Top-Vereinen spielen, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Sprache, an der Ausbildung, in vielen kleinen Dingen. Es ist eben nicht so einfach in Europa als Araber sich zu etablieren oder dann auch dementsprechend sich wohlzufühlen. Ich brauche eben auch ein Umfeld, ich brauche Familie, ich brauche meine sozialen Kontakte, damit alles hundertprozentig funktioniert. Und das ist eben nicht ganz einfach.
Du hast ja damals, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht, ob es genau in deiner Amtszeit war, auch einen ägyptischen Spieler nach Berlin geholt. War das nicht so?
Hani Fagarani, jawohl, das war damals mein Abwehrchef.
Wie hat das denn mit seiner Integration funktioniert? War das dann für ihn ein bisschen leichter, weil du ihn kanntest und er dich kannte?
Ja und nein, genau das war das Thema, weil auch Ramadan und viele andere religiös bedingte Verhaltensweisen eben schwierig sind in der Gemeinschaft, in der Leistungsmannschaft. Und inwieweit dann die Zugeständnisse und auch die Eigenarten funktionieren und auch für beide Seiten dementsprechend auch positiv sich auswirken, das ist nicht immer gewährleistet.
Jetzt wissen wir aber mittlerweile, in den vergangenen Jahren hat sich diese Mannschaft extrem etabliert. Wir erinnern uns noch an die Weltmeisterschaft 2021, die leider ohne Fans stattgefunden hat, und an dieses spektakuläre Viertelfinale gegen Dänemark, das im 7-Meter-Werfen entschieden wurde. Und ich wage nach wie vor zu behaupten, Ägypten hätte dieses Spiel gewonnen, wenn Zuschauer in der Halle gewesen wären. Aber vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was sagen. Du hast eben schon angedeutet, diese emotionale Art und Weise, die werden natürlich dann auch gerade bei Spielen im eigenen Land oder beim Afrika-Cup von den Zuschauern getragen. Wie kann man denn als ägyptischer Nationaltrainer auch dafür sorgen, dass diese Emotionalität herrscht, die, glaube ich, eine ganz wichtige Basis ist für den Erfolg dieser Mannschaft, wenn man beispielsweise jetzt ein Turnier in Kroatien oder Skandinavien spielt?
Ja gut, eine Heimveranstaltung ist natürlich immer was Einzigartiges, ne? Und ich durfte damals eben auch das Endspiel gegen Tunesien im Cairo Stadium vor 36.000 Zuschauern führen. Das ist natürlich schon ein Erlebnis. Wenn man dann den internationalen Handball sich gerade anschaut, gerade in den Vorrunden, sind die Hallen nicht immer ausverkauft bzw. gut besucht. Und natürlich sind auch keine eigenen Zuschauer da, die einen dann wirklich emotional unterstützen können. Insofern ist das problematisch. Dass aber grundsätzlich die Nationalmannschaft an Erfahrungen gesammelt hat, ist eben auch die Wettkampfhärte und die Wettkampfdurchführung. Und das war eben auch zu meiner Zeit schon feststellbar, dass es für viele Nationalspieler immer das Größte ist, auf großen Turnieren zu spielen, ob es die Jugend oder Junioren waren. Darauf wird hingearbeitet. Das ist letzten Endes immer das Highlight. Und auch über die Ausbildung im Land mit vielen Spielen, mit viel Training, sind die Spieler das auch gewohnt. Die sind schon gefestigt und die sind auch mittlerweile, haben eine gewisse Routine, mit Stress umzugehen. Und es ist schwer, gegen Ägypten unter Stress mittlerweile auch zu gewinnen.
Ich habe mir ja viele Jahre die Frage gestellt, ob nicht vielleicht auch diese fehlende Wettkampfhärte in einem nationalen Spielbetrieb eventuell ein Problem ist für Ägypten, dass sie hinten raus in einem Turnier ja so ein bisschen die Kräfte verlieren. Das war mein Eindruck beispielsweise bei den Olympischen Spielen 2021. Aber mittlerweile hat man eben ein anderes Gefühl, weil sie mehr Spieler in Europa haben, beispielsweise in Westbrem oder mit Omaya hier in Paris, und ein paar Spieler spielen ja auch noch in der französischen Liga. Hattest du damit damals Probleme? War das ein Problem, dass hinten raus im Turnier einfach keine Kraft mehr da war?
Richtig, ja, das habe ich ja auch mit angeleiert, beziehungsweise es war auch in der internen Diskussion zwischen Verbandsführung und mir, war völlig klar, dass es extrem wichtig ist, dass die Spieler eben über Trainingsarbeit und natürlich Wettkampfarbeit im Ausland in den Top-Ligen natürlich eine Ausbildung bekommen, die man zu Hause eben nicht erreicht. Das ist unmöglich. Ne? Und in dieser Arbeit werden letzten Endes dann eben auch die Charaktere und auch die Leistungsfähigkeiten geschmiedet. Das geht gar nicht ohne. Je stärker und je härter auch eine Trainingsarbeit ist, umso effektiver werden nachher die Spiele geführt. Ne? Und ich trainiere ja, um Leistung zu zeigen im Wettkampf. Und je anspruchsvoller die Wettkämpfe sind, umso besser und beständig sind meine Leistungen. Also das bedingt sich. Insofern war der Schritt logisch, auch vor allen Dingen nach der Revolution 2011 und 12 in dem Übergangsjahr, mussten viele Spieler ja automatisch auch das Land verlassen, sodass da natürlich auch schon ein Grundstein gelegt wurde. Zu meiner Zeit war das noch etwas restriktiver. Es war nicht so einfach, ägyptische Nationalspieler erstmal Unterzug bekommen, beziehungsweise sie dann auch dementsprechend ja, auszuleihen, beziehungsweise freizustellen. Da hat der Staat natürlich auch noch einen Einfluss.
Da sieht man mal auch, welche Entwicklung der ägyptische Handball, sagen wir mal, gerade in den letzten 15 Jahren auch genommen hat. Sie haben vor einiger Zeit den Titel der Junioren-Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Ich glaube, Sie sind Dritter geworden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber das ist natürlich auch schon ein Riesenerfolg. Und Ihnen fehlt natürlich diese Europameisterschaft alle 2 Jahre, um sich da nochmal mit den besten Mannschaften der Welt zu messen. Das bedeutet, diese Weltmeisterschaft ist für Ägypten von enormer Bedeutung. Wo siehst du denn generell Schwächen dieser Mannschaft?
Wir haben zu meiner Zeit ja schon 2009 angefangen und auch die Arbeit wurde gekrönt 2010 mit dem Sieg von den ersten Jugendolympiade in Singapur. Da haben wir Gold geholt, wir haben Frankreich geschlagen, wir haben Korea geschlagen, wir haben Brasilien geschlagen. Also das ist schon ein Hinweis gewesen. Ne? Und auch die Afrikameisterschaft wird permanent zwischen Tunesien und zwischen Ägypten ausgespielt. Aber das ist der Werdegang, dass man über gute Jugend-, Juniorenarbeit natürlich auch dementsprechend, wie soll man, den Grundstein legt. Den Durchbruch international war immer das Problem, dass die Wettkampfhärte der Nationalspieler bei großen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften nicht ausgereicht hat. Und auch die Leistungsdichte im Rückraum, es waren immer zu wenig leistungsstarke Rückraumspieler wirklich im Kader. Und das wurde dementsprechend analysiert. Wir haben, wie gesagt, wir haben das Ausbildungssystem komplett umstrukturiert, wir haben die Schwerpunkte umstrukturiert und vielmehr noch auf Rückraumspieler mit einer gewissen Körpergröße, mit einer gewissen Technik, mit einer gewissen Koordinationsfähigkeit wurde systematisch gesucht. Und das hat sich natürlich auch ausgezahlt.
Mittlerweile ist Ägypten im Rückraum richtig, richtig gut besetzt, auch wenn vielleicht der ein oder andere Spieler in Deutschland nicht so bekannt ist. Aber wenn man mal auf die Mannschaft schaut, das sind wirklich tolle Spieler. Zurück zu meiner Frage von vorhin. Wo siehst du denn Schwächen in dieser Mannschaft?
Was heißt Schwächen? Das ist ja immer in so einem Wettkampf so, das weiß man vorher nicht, ne? Weil das ist ein Tagesgeschäft. Mittlerweile ist Ägypten in der Lage, jede Mannschaft auch zu schlagen. Und natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie man durch das Turnier kommt, dass man von Verletzungen frei bleibt, dass man vielleicht auch ein bisschen Spielglück bekommt und so weiter. Das kann man ja alles nicht programmieren. Insofern, aber sie sind in der Leistungsdichte dabei. Sie sind immer in der Lage, jede Mannschaft zu ärgern. Wobei natürlich mit Dänemark, es gibt immer noch eine Spitze mittlerweile. Nach ganz, ganz oben wird es sicher nicht reichen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass sie ins Halbfinale kommen. Sie spielen eben in einer Vorrundengruppe in Kroatien gegen Kroatien. Traust du dieser Mannschaft zu, den Co-Gastgeber im eigenen Land zu schlagen? Ich habe das Gefühl, sie können das schaffen. Das ist natürlich immer schwer, weil es nicht auf neutralem Grund ist, aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu.
Ja, und vor allen Dingen, die Kroaten haben auch viele Probleme. Insofern, die sind sicherlich geschwächt mit Verletzungen und mit Ausfällen. Da sind die nicht chancenlos. Aber auch Bahrain ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine gefährliche Gruppe.
Also ich würde aktuell sagen, dass Argentinien da die Mannschaft ist, die wahrscheinlich die schlechtesten Karten hat.
Ja, da kann ich leider aktuell nichts zu sagen, weil ich die Leistungsträger nicht mehr in der Beobachtung habe.
Trotzdem möchte ich mich recht herzlich bedanken bei dir. Das war ein sehr, sehr interessanter Einblick in die Entwicklung des ägyptischen Handballs. Wir haben jetzt nicht so explizit über den aktuellen Kader gesprochen, aber das werden wir natürlich im Laufe des Turniers noch machen. Das ist ja gar keine Frage. Auf Kroatien können wir dann auch noch eingehen. Dann schauen wir mal auch das Spiel Bahrain gegen Argentinien, was entscheiden könnte, wer da den 3. Platz belegt und dann in die Hauptrunde einzieht, findet am 19. Januar statt. Gleichzeitig ist nicht ganz richtig, aber am gleichen Tag wie das Duell zwischen Ägypten und Kroatien. Das wird auf jeden Fall eines der Highlights dieses Turniers. Davon gehe ich zumindest mal aus.
Ja, denke ich auch. Das wird ein spannendes Spiel.
Dann nochmal herzlichen Dank an dich. Und das soll es gewesen sein mit unserer großen Vorschau auf die Männerweltmeisterschaft 2025. Und falls ihr euch jetzt wundert, wir haben ja gar nicht ausführlich über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Richtig, normalerweise war das immer Teil der Vorschau. Der Spielplan lässt aber die Möglichkeit, dass ich diese Sendung oder diesen Teil der Sendung, besser gesagt, sozusagen auslagere. Es gibt also morgen einen Ausblick auf die deutsche Mannschaft und das, was wir von ihr erwarten. Wir haben ja eben schon gehört, Micha Kaufmann, der schwärmt beispielsweise von Marco Grgic. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich präsentieren wird. Und das werde ich mit meinem morgigen Gast klären. Aber ich verrate euch an der Stelle noch nicht, wer das sein wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bin mir sicher, das wird total interessant. Und bevor ich es vergesse, Folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram. Ich werde, wie ich das schon in Paris bei den Olympischen Spielen gemacht habe, in der Instagram-Story regelmäßig, also täglich, Videos hochladen, auch ein paar Bilder, ein paar Impressionen vor Ort. Es wird eine Umfrage geben und so weiter und so fort. Also schaut auf jeden Fall dort vorbei. Das lohnt sich. Einfach bei Instagram nach Kreisab suchen und dann werdet ihr auch fündig. Und auch nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit, Kreisab zu unterstützen. Das könnt ihr ebenfalls machen, wenn ihr vorbeischaut auf patreon.com/kreisab oder ihr schaut in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal. Und das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Weltmeisterschaft 2025 in ja, drei Ländern tatsächlich. Es ist nach wie vor kaum zu glauben, in Kroatien, in Dänemark und in Norwegen. Morgen gibt's die nächste Ausgabe und dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.